weiß nicht, Stefan, ob ich mich jetzt sofort aufregen soll oder ob ich noch ein bisschen warte oder ob ich erstmal die Leute begrüße. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Ich begrüße erstmal die Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge der Schwarz-Gelben Runde. Episode Nummer 7. Es schreitet voran. Gute Sache und ich muss tatsächlich sagen, ich bin echt begeistert von eurem Feedback, auch in der vergangenen Woche mit Dennis Vogt, die Sendung mit einem Spielerberater, ist mal was ganz anderes gewesen, aber ich denke, er hat sich da auch relativ offen präsentiert und das war sehr, sehr interessant. Und diese Woche begrüße ich mit Stefan Butzko, der viele Jahre für ESPN über Borussia Dortmund geschrieben hat und auch ein Buch über den BVB, einen Kollegen, den er kennt. Wir haben mal ein Instagram Live gestartet nach dem Spiel bei Juventus und da war eure Resonanz auch extrem positiv. Das heißt, Stefan, ich kann bei dir davon ausgehen, jedes Mal, wenn ich nach Champions League Spielen mit dir aufnehme, wird Borussia Dortmund 4 Tore schießen, ne?
Ja, ich denke schon, oder? Hallo erstmal Sascha, hallo an alle anderen, die zuhören und eingeschaltet haben, ob am Podcast oder im Vodcast. Ich freue mich auf jeden Fall über ein weiteres 4-Tore-Spiel von Borussia Dortmund, aber diesmal haben sie nicht 4 Tore bekommen. Das ist ja schon mal das Positive. Und sie haben auch keine 2-Tore-Führung vergeigt. Zumindest heute. Nee. Aber ich glaube, reden wir noch über das Stuttgart-Spiel? Wenn ja, dann müssen wir leider auch darüber reden.
Ja, natürlich. Müssen wir. Ist ja gar keine Alternative, irgendwie da nicht drüber zu sprechen. Aber ich möchte erst noch mal darauf hinweisen, wenn man das gesagt wurde. Sobald ihr dieses Video seht, sofort liken, gerne sofort kommentieren, auch gerne mit den Leuten darunter diskutieren, entweder dann in dem Live-Chat, auch wenn es aufgezeichnet ist, aber es läuft dann ja immer als Premiere, also wenn ihr es sofort guckt, wenn es dann hochgeladen ist, dann ist das eine Live-Premiere sozusagen, auch wenn wir nicht live senden. Das möchte ich in Zukunft auch mal probieren, aber jetzt habe ich ein bisschen Stress mit ein paar anderen Jobs, deswegen geht das nicht. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, ihr solltet den sozialen Kanälen folgen und anderen Borussinnen und Borussen davon erzählen. Und wenn ihr ins Stadion geht oder wenn ihr irgendwo das Spiel guckt in der Kneipe oder zu Hause, macht gerne ein Foto, ladet das hoch in eure Instagram-Story und markiert die Schwarz-Gelbe Runde. Ja, dann teile ich das sehr, sehr gerne in meiner Story und dann wird die Community hier ein bisschen größer. Das ist ganz, ganz wichtig. Und falls ihr Bock habt, dieses Format zu unterstützen, geht das auch. Ihr könnt das tun über PayPal. Den Link dazu findet ihr zum Beispiel in der Shownotes-Erklärung, also der Inhaltsangabe, sage ich jetzt einfach mal, bei YouTube oder auch bei Spotify oder bei Apple Podcasts, wo immer ihr diesen Podcast hört oder guckt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst nicht, ihr könnt, ihr dürft. Ich freue mich natürlich drüber. Es muss auch keine hohe Summe sein, aber es hilft natürlich. Und es hat auch schon ein bisschen geholfen. Und demnächst gibt es Merchandise. Wir sind auf der Zielgeraden. Also ich bin mir relativ sicher, spätestens in der ersten Dezemberwoche ist der Shop freigeschaltet. Und einige haben gefragt, es gibt ein paar Standardartikel mit dem Logo. Es gibt ein paar Designs. Es gibt was mit Sprüchen drauf. Also Felix, nochmal vielen Dank, dass du mir da hilfst. Das ist echt eine super Sache. Und ich habe ja zuletzt hier mit Dennis Vogt über Wladimir Butt gesprochen und du wirst natürlich Wladimir Butt auch noch kennen, ja? Und dann war ich mit einem Freund was essen und dann sagt er zu mir, weißt du eigentlich was? Ich sage, nee, erzähl mal. Und dann sagt er, ja, du weißt gar nicht, in welcher Wohnung ich wohne. Ich sage, nee, ich bin ja auch noch nie da gewesen, vielleicht liegt es daran, ne? Und dann sagt er, ja, also da hat 25 Jahre lang ein Pärchen drin gewohnt. Und dann sind wir da eingezogen und vor dem Pärchen hat da gewohnt Wladimir Butt. Es gibt es nicht. Es ist unglaublich. Also das sind echt die Geschichten, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Und das wusste ich ja vorher alles nicht. Also hätte er auch mal erzählen können. Ne? Liebe Grüße an der Stelle. Und ich möchte Chaba grüßen von den Ösi-Borussen. Ich war am Samstag nach dem Spiel, war ich essen und zwar in einer Fabrik für kleine spanische Häppchen. Ja, jeder, der jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, der kann sich denken, wo ich gewesen bin.
Schuss ist besser.
Stefan wird hier laden können. Ja, fast. Es war in der Nähe. Aber eines ist klar, ja, die Borussen, die so viele Kilometer auf sich nehmen, die haben meinen allerhöchsten Respekt. Es ist eine Fangruppe, ein Fanclub mit, was hat er gesagt? Ich glaube so 330 Mitgliedern, die Ösi-Borussen aus Vorarlberg. Und die haben sogar anscheinend einen eigenen Bus, wenn sie nach Dortmund kommen. Also ich fand es sensationell. Und dieses Wochenende waren sie wohl wieder mit einer großen Gruppe unterwegs. Deswegen liebe Grüße an Schaber, die Ösi-Borussen und nach Vorarlberg. Überragende Sache. Wenn du ja anreist, ne?
Mhm.
Ist ja für dich eine schwierige Nummer da aus Philadelphia. Planst du das dann so, dass du weißt, da sind zumindest so 2-3 Heimspiele in der Zeit, wo du rüberkommst?
Nee, leider gar nicht. Also wenn wir reisen nach Deutschland, dann hängt das einfach eher davon ab, wann wir am besten Urlaub machen. Und zufällig In den letzten beiden Trips, in den letzten beiden Jahren waren Heimspiele dabei. Einmal das Eröffnungsspiel gegen Frankfurt und dann ein Sieg, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es war, gegen Wolfsburg. Mhm. Also von daher, bis jetzt habe ich sehr viele gute Erinnerungen aus den letzten beiden Reisen. Aber nee, so wirklich einplanen kann man es wirklich nicht. Aber ich gebe mir normalerweise Mühe, dass ich schon ein Spiel sehe. Aber manchmal ist man halt auch einfach in der Offseason, in der Sommerpause in Dortmund. Und dann ist es halt so, wie es ist.
Wird es denn in der Stadt der brüderlichen Liebe, so heißt ja Philadelphia, die ganzen Städte in Amerika haben ja alle einen Spitznamen, wird es da im Sommer extrem heiß?
Ja, es kann schon richtig heiß werden. Also so 40 Grad kann es schon werden, also so richtig im Peak, so 41 oder so. Aber ich würde sagen, was mir hier im Klima gefällt, ist es, dass durchweg eigentlich heiß ist. Also es kann schon mal so ein paar Wochen lang 30, 35 Grad oder so sein, aber man kann sich daran akklimatisieren. In Dortmund hast du das Problem, ist eine Woche warm oder drei Tage warm, dann ist ein Temperatursturz und das Klima wechselt ständig und das nervt mich an Dortmund schon ein bisschen mehr. Also das Wetter hier ist ähnlich, aber stabiler. Ich glaube, so kann man es ungefähr betiteln. Also momentan ist es hier ein bisschen wärmer als in Dortmund. Heute, glaube ich, so 13 Grad oder so, aber nichtsdestotrotz, ist es ähnlich. Also es ist auch manchmal regnerisch, aber ja, wenigstens ist es da, wo ich in Dortmund wohne, in Dortmund-Schönau, auch wenn es den Vorort offiziell nicht mehr gibt, heißt jetzt auch Barup, ist wenigstens nicht so kalt und windig wie in Brakel.
Wenn du da zu den U19-Spielen gehst, also ich war jetzt heute nicht bei dem Spiel gegen Villarreal, ich hätte es gern gesehen, aber ich habe ja nebenbei mal einfach noch ein Handballspiel kommentiert, bevor ich dann ins Stadion gegangen bin. Oh, was ist denn da draußen los? Krankenwagen, Polizei und so weiter. Ich kann ja hier direkt vom Fenster aus auf die Straße gucken und da ist natürlich immer ordentlich was los. Ja, ich habe gedacht, ich friere mir am Samstag und heute den Arsch ab. War nicht so. Bin ich einigermaßen dankbar drüber, weil es stehen ja jetzt auch noch ein paar kalte Spiele an und ich muss da mal was loswerden. Ich habe es vielleicht auch versäumt, ich hätte es vielleicht einfach tun sollen und zwar auch einen Antrag stellen auf der Mitgliederversammlung, über die wir auch ein bisschen sprechen werden. Wir werden natürlich sprechen über das Spiel gegen Stuttgart und auch die Leistung dann heute gegen Villarreal und wir sprechen auch über viele, viele Hörerfragen. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr euch bei Instagram und auch bei X so extrem daran beteiligt habt. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also, ich habe ja, wie gesagt, das Handballspiel noch kommentiert. So, und dann kam ich spät, wusste ich, dass das immer wieder ein bisschen schwierig ist. Ich bin ja in Block 15, das ist der Block ganz rechts unten auf der Südtribüne. Dann gibt es auf der anderen Seite noch Block 10. Und das sind die einzigen beiden Blöcke unten auf der Süd, wo du deine Karte in den Zweitmarkt stellen kannst. Und, liebe Leute bei Borussia Dortmund, ich bitte euch inständig, das bitte nicht mehr möglich zu machen. Es ist ein Südtribünen-Tourismus geworden, der einfach nicht mehr schön ist. Dass auch mal andere Leute auf die Südtribüne möchten, dafür habe ich volles Verständnis. Aber wenn man eine Dauerkarte hat, die auch die Champions League beinhaltet, dann sollte man nicht nur kommen zu den Heimspielen gegen die großen Mannschaften oder in der K.O.-Phase. Dann entscheidet man sich vorher, man möchte entweder dahin oder man möchte nicht dahin. Wenn dann aber bei dem Elfmeter von Guirassy vor mir auf einmal 30 Handys hochgehen und die Leute eigentlich gar kein richtiges Interesse haben, das Spiel zu gucken, sondern es nur darum geht, und ja, ich mache auch mal kurz ein Video oder ich mache auch mal vielleicht kurz ein Foto, aber ich kann mich erinnern, das war ein Spiel Anfang der Saison, vielleicht war es das Heimspiel gegen Bilbao, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich meine, das wäre es gewesen. Da hat jemand eine komplette Spielhälfte ein Videocall gemacht mit 5 anderen Leuten, unter anderem, ich glaube, seiner Mutter, keine Ahnung, wo die herkam, auf jeden Fall definitiv nicht aus dem Pott, aber ist ja auch egal. Aber es spielte überhaupt gar keine Rolle, dass da ein Fußballspiel ist. Es ging nur um den Event und das Problem ist, die Zugänge, also die Treppe, ist komplett voll. Da ist nicht mal mehr eine Reihe frei, da ist gar nichts frei. Und das ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Du bist natürlich auch oft auf der Medientribüne unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, wo du jetzt mittlerweile hingehst, wenn du ins Stadion gehst. Aber ich finde, das macht halt einfach gar keinen Spaß. Und dann
also ich stelle mich natürlich im Block 15 mit meinem Handy und filme die ganze Zeit.
Ja, sehr klar. Ja, genau, pass bloß auf. Ey. Aber wenn der Freundeskreis schon sagt, sie überlegen, ob sie zum nächsten Champions-League-Spiel gehen, weil sie darauf keinen Bock mehr haben, dann kann ich es teilweise echt nachvollziehen. Das geht halt einfach nicht. Das macht keinen Spaß, so ins Stadion zu gehen. Und es gibt Leute, die ein bisschen später kommen. Ja, manchmal komme ich auch ein bisschen später. Also nicht nach Anpfiff. Und jetzt leider nächste Woche gegen Leverkusen komme ich wahrscheinlich erst zur zweiten Hälfte arbeitsbedingt, weil der Deutsche Handballbund meinte, sie müssten so unfassbar schlau sein, ausgerechnet ein Spiel in der Vor- und Hauptrunde auf 20.30 Uhr zu terminieren, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Borussia Dortmund dann um 21 Uhr Fußball spielt. Vielen Dank für gar nichts, aber ich kapiere es halt einfach nicht. Also entweder gehe ich zum Fußballspiel, weil ich das Spiel sehen will, oder ich kann es mir vorm Fernseher angucken. Aber wenn man dieses Erlebnis haben will, ja, sorry, dann kauft ihr irgendwo für 250 Euro auf dem Schwarzmarkt eine Sitzplatzkarte. Ich habe echt eine Hasskappe auf, du merkst es gerade. Bitte beruhige mich ein bisschen, Stefan.
Nö, ich mag das, wenn die Leute ranten, also von daher, go ahead.
Super. Ja, es ist einfach eine beschissene Situation, weißt du? Und dann kommen halt auch Leute nicht mehr durch, die vielleicht nicht ganz so einfach zu Fuß sind, sage ich jetzt mal. Auch ältere Leute, die dann sagen, okay, ich gebe irgendwann meine Dauerkarte ab, weil es ist nicht mehr schön, da ins Stadion zu gehen. Und ich finde, man muss auch nicht 2 Stunden vorher im Stadion sein, wenn die Tore öffnen, sondern man sollte halt gucken, dass man da irgendwie auch noch mit einem guten Gefühl ins Stadion geht. Wenn man sich aber die ersten 20 Minuten einfach nur aufregen muss und dann gehen die Leute auch querbeet durch, das ist ja auch ein Problem. Normalerweise gehst du durch die Reihe und dann die Treppe runter, wenn du auf Toilette willst oder willst ja was zu trinken holen. Das ist alles gut, fair enough, ja. Aber dann so Sachen wie quer da durchlaufen müssen und du hast die halbe Zeit einen Ellbogen im Rücken und so. Das ist halt, ich weiß, da ist es eng, ja. Da kann ich mit leben. Aber mit so einer Scheiße, boah,
wie ist das denn? Hast du deinen Stammplatz? So, du hast ja gerade Freundeskreis gesagt. Weißt du, so hier an der rechten Ecke des Wellenbrechers, da stehe ich. Oder wie genau?
Also es verschiebt sich manchmal eine Reihe, ja, oder ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts, aber es ist eigentlich immer die gleiche Gruppe von Leuten. Jetzt haben sie dann zur neuen Saison einen Wellenbrecher, einen neuen platziert, der aus meiner Sicht da völlig im Weg ist, also der überhaupt nicht hilft, der nimmt ja dann ungefähr 4, 5 Plätze, 6, keine Ahnung, nimmt da weg und er hilft halt nicht, weil er auch so nah an dem Durchlauf platziert ist. Und also man weiß eh schon, wenn da mal eine Panik ausbricht in diesem Block, dann hast du die Arschkarte gezogen. Wenn du relativ weit oben bist, hast du einfach die Arschkarte gezogen, weil es ist keine Treppe frei. Und in der Pause, und das ist das Erstaunliche, dann gehen sie alle raus, ja, dann stecken sie ihr Handy wieder in die Tasche, dann gehen sie aus dem Block raus und dann kommen sie auch irgendwie nicht mehr wieder. Also dann frage ich mich, wo sind die eigentlich alle in der zweiten Hälfte? Gehen die dann in den Block, wo sie eigentlich eine Karte haben, weil sie haben sich irgendwie eine digitale organisiert und gehen dann zu zweit in den Block, obwohl sie nur eine für den Block haben und gehen dann woanders rein? Also, I don't know. Es ist halt einfach nicht schön.
Ja, aber um das jetzt mal umzudrehen, in etwas Lösungsorientierung, wen schreibt man denn da an von Borussia Dortmund? Wer genau kümmert sich denn um solche Anthemen und Belange? Weil wenn du sagst, wenn eine Panik ausbricht, dann hat man die Arschkarte. Ist ja nichts, was man unbedingt hören möchte. Also müsstest du ja dein Anliegen wahrscheinlich auch irgendwie mal offizieller machen.
Ja, ich hätte vielleicht einfach auch mit ein paar Leuten zusammen einen Antrag stellen sollen auf der Mitgliederversammlung. Das wäre der einfachste Weg gewesen. Also darüber nachzudenken. Weißt du, ich verstehe das, wenn jemand nicht seine Dauerkarte immer nutzen kann. Es gibt immer mal einen Grund. Mal ist man krank, stell dir vor, du brichst dir ein Bein. Ja, dann geht's halt auch einfach nicht. Das ist absolut in Ordnung. Also manche, die können sich nicht immer frei nehmen bei der Arbeit. Aber dann hat man vielleicht im Freundeskreis auch irgendwelche Leute, die die Karte nehmen. Oder führ die Regelung ein, dass du halt vielleicht 2, 3 Spiele mehr nicht hin musst. Ja, also die No-Show-Rate irgendwie anders gestalten. Aber der Zweitmarkt, ja, das ist echt bitter. Also da sind Leute dann bei Spielen, die siehst du halt einmal und nie wieder. Ja, und jeder sollte das Recht haben oder die Möglichkeit, irgendwann während der Saison mal ins Stadion zu gehen. Aber ich finde, wenn sich das so auswirkt, dann ja, da muss man Lösungen finden. Und vielleicht wäre auch eine Lösung, dann den entsprechenden Teil der Treppe, also des Aufgangs, dann nochmal gelb zu streichen und nicht in schwarz zu lassen. Einfach damit die Leute wissen, hier dürfen wir einfach gar nicht stehen. Und die gehen dann halt auch nicht bis ganz oben im Block durch, sondern die gehen dann 10 Stufen die Treppe hoch und dann bleiben die einfach auf der Treppe stehen. Also ein bisschen sein Hirn einschalten wäre ganz nett. So, und jetzt beruhige ich mich auch bitte besser und gratuliere Charlie zum Geburtstag. Ich weiß, der hört hier immer rein, der teilt auch Fotos in der Instagram-Story und markiert die schwarz-gelbe Runde. Der kommt ganz oft aus Luxemburg mit seiner Frau angereist. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich finde es sensationell. Und ich weiß, jetzt haben wir halt nach Mitternacht. Deswegen herzlichen Glückwunsch. So. Wir sprechen ja jetzt noch über Stuttgart und über das Spiel heute. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen über Fußball reden. Wir sprechen über die Mitgliederversammlung. Es gibt halt viele Hörerfragen. Die Sendung wird jetzt noch ungefähr so ein Stündchen dauern. Ich muss mal kurz runterkommen. Und du erklärst mir jetzt, was das für ein Spiel war gegen den VfB Stuttgart. 3:3 ist es ausgegangen. Und ich würde gerne von dir wissen, wie man aus meiner Sicht, so habe ich es wahrgenommen, über 90 Minuten, eigentlich so deutlich unterlegen sein kann. Ich fand den VfB Stuttgart ganz klar besser. Und trotzdem verspielt man eine Führung, eine Zwei-Tore-Führung, und am Ende spielt man nur wieder unentschieden. Was war das?
Okay, also fangen wir mal von ganz oben an. Ich glaube, du hast recht, Stuttgart spielt den besseren Fußball momentan. Da ist mehr Kultur auf dem Rasen, mehr Spielidee, mehr Spielwitz. Fand ich doch schon beeindruckend, wie VfB Stuttgart das hinbekommt. Ich glaube, Borussia Dortmund hat mit individueller Qualität es sehr gut geschafft, die Tore zu erzielen. Ich finde, dass das Kontertor am Ende zum Beispiel war sehr stark gemacht von Dortmund und auch einfach klar dumm von Stuttgart, so weit nach vorne zu schieben und sich so auskontern zu lassen. Aber allgemein, ja, finde ich, hast du recht, Stuttgart hatte wirklich sehr eine sehr gute Aufteilung, hat den Ball sehr gut laufen lassen. Also ich hatte das Gefühl, dass das Dortmunder Pressing, was ja irgendwie mehr und mehr abebbt, überhaupt nicht gepackt hat gegen Stuttgart. Und ja, also man kann irgendwie froh sein, dass das Stuttgart wie in vorherigen Spielen nicht einfach 3-0, 4-0 gewonnen hat. Also so ein Spielverlauf kann ich mir, sag ich mal, bei der Überlegenheit von Stuttgart auch gut vorstellen. So, in der zweiten Halbzeit fand ich, hat sich Dortmund ein bisschen mehr berappelt, aber ja, ich glaube allgemein ist es schon sehr schade, aus Dortmunds Sicht zu sehen, wie andere Mannschaften Dortmund häufig den Rang ablaufen. Und man sieht ja jetzt, sehr häufig gegen die Top-Mannschaften stößt Dortmund einfach an seine spielerischen Grenzen.
Ja, kann man nicht anders sagen. Das war heute übrigens in der ersten Hälfte genauso, aber da will ich noch gar nicht drauf eingehen. Was mir sehr gut gefallen hat, wie der VfB Stuttgart sich auch rausgespielt hat, rausgelöst hat aus Situationen, weil der BVB auch dann oft halbherzig gepresst hat. Das reicht dann eben nicht gegen Mannschaften, die erstens in Form sind und zweitens auch spielerisch was können. Und Sebastian Hoeneß hat seine Mannschaft extrem gut auf den BVB eingestellt und vor allem Leveling fand ich richtig, richtig gut. Leveling hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat immer wieder dafür gesorgt, dass Riasson Probleme hatte, dass er im 1 gegen 1 irgendwie gefangen war. Der BVB konnte das dann auch im Kollektiv nicht richtig gut verteidigen. Über Undav müssen wir an der Stelle auch gar nicht sprechen. Der hat ja im Prinzip alles reingemacht, was er irgendwie reinmachen konnte. Also auch richtig geile Buden, wie die Gegentore von Borussia Dortmund teilweise nicht verteidigt wurden, weil von verteidigen kann man in den Fällen ja dann auch nicht sprechen. Wie sie nicht verteidigt wurden, war teilweise unterirdisch. Und da frage ich mich auch, ob man da einfach abgeschaltet hat in den einzelnen Situationen. Also wenn man das Spiel zusammenfasst, muss man sagen, und ich bin gespannt auf deine Meinung dazu, eigentlich hat Borussia Dortmund viel Glück gehabt, dass sie aus dem Spiel einen Unentschieden mitgenommen haben.
Ja, also ich glaube, die glücklichste Situation war ja an sich schon der Elfmeter. Also für mich ganz klar rutscht Schlotterbeck einfach weg und es ist kein Elfmeter. Das ist meine eindeutige Meinung. Wir werden ja noch über ein paar andere Elfmeterentscheidungen sprechen und da habe ich keine so eindeutigen Meinungen. Aber in dem Fall für mich sah es schon in Realtime sah es nicht nach einem Foulspiel aus und dann in der Zeitlupe war es für mich dann irgendwie auch keins. Und ich habe mich gewundert, dass der VAR das nicht umgekehrt hat. Glück. Auch Glück, dass Emre Can zur Verfügung stand, um diesen Ball reinzuschießen. Ja, ja. Weil das muss man mal wirklich sagen, nachdem wir die zwei Elfmeter von Sehu und Silva heute gesehen haben, wie Emre Can den Ball da reingeschossen hat ins tiefe Eck, obwohl Nübel ja eigentlich schon in die richtige Richtung gesprungen ist. Respekt, den muss man erstmal so treffen, den Ball, dass der genau da reingeht, dass er eigentlich de facto unhaltbar ist. Also wirklich ein stark geschossener Elfmeter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn Emre Can so einen Elfmeter schießt, es tut mir in der Seele weh, weil ich immer an dieses Mainz-Spiel denke, an diesen verfluchten Aller-Elfmeter. Das kommt mir immer sofort hoch. Es tut mir auch leid, aber da rege ich mich jedes Mal aufs Neue auf, einfach weil er diese Elfmeter einfach so gut schießt.
Er schießt die Elfmeter fantastisch, auch Rami Benzibaini. Und ich bin, muss ich sagen, mittlerweile schon, ja, nicht begeistert, aber ich finde es sehr solide, was Rami Benzibaini spielt, wenn er spielt. Das muss man wirklich sagen. Das ist anscheinend eine Position oder ein System, was ihm sehr entgegenkommt. Jetzt ist das eigentlich die Position von Nico Schlotterbeck, der aber auch in der Mitte spielen könnte, wenn man sagt, man spielt dann mit Benzibaini, Schlotterbeck und Anton. Diese Option gibt es ja auch. Und dann hast du auch noch Emre Can. Aber die beiden sind einfach sehr, sehr gute Elfmeterschützen. Das kann man nicht anders sagen. Ich muss jetzt gerade mal was raussuchen, damit ich das auch nochmal einbringen kann, weil das war ja gegen den VfB Stuttgart so. Und es war halt dann auch so gegen den Hamburger SV. Da fehlt ja auch ein bisschen was. Das ist ein Screenshot. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt so schnell. Da ging es darum, wann Borussia Dortmund Tore kassiert. Ja, und dass sie in dieser Saison natürlich oft relativ spät Tore kassiert haben, weil sie laufen ja auch relativ viel. Also das ist ja nicht so, dass sie sich nicht entsprechend bewegen würden. Sie laufen deutlich mehr als in der Vergangenheit. Das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne, das merkt man auch. Aber
viele Schritte nach vorne, aber ja, du hast recht.
Ja, aber irgendwie ist es dann in dem Fall leider so, jetzt finde ich es natürlich nicht, es ist der Klassiker, aber die Tore, die sie kassieren hinten raus, die haben sie jetzt einige Punkte gekostet. So war es dann
acht
auch gegen
insgesamt,
den
wenn man
Stuttgart.
Die Champions League mitrechnet.
Ja, also sie kassieren in der letzten Viertelstunde viele Tore, sie kassieren in der Nachspielzeit viele Tore. Und ich habe mich aber dann auch, als der VfB Stuttgart den Anschlusstreffer zum 1:2 gemacht hat, gefragt, warum bringt er jetzt nicht Adeyemi? Weil Stuttgart schon ordentlich gedrückt hat. Und eigentlich deutete sich an, dass sie den Ausgleich machen. Da hätte ich mir früher die Geschwindigkeit von Karim Adeyemi gewünscht. Die kam relativ spät. Hat dir das auch gefehlt, da früher schon, ja, ich will ja nicht unbedingt sagen, mutiger zu sein, weil Adeyemi macht ja auch Meter in die Defensive, aber das hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht, um halt ein bisschen Entlastung zu haben. Weil als Adeyemi dann reinkam, hat er überragend gut gespielt gegen Stuttgart. Der hat richtig Dampf gemacht, der hatte die eine Torchance und hinterher noch das Tor.
Ja, also 77. Spielminute ist für mich generell zu spät. Also ich finde, das ist bei Kovac ein bisschen ähnlich wie bei Terzic und vor allem auch Favre, dass die Wechsel meiner Meinung nach einfach viel zu spät kommen. Also ich bin großer Fan davon, gerade auch in solchen Spielen so in der 65. Minute einfach auch schon mal anfangen zu wechseln. Kovac ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob das konservativer ist oder nicht, aber er wechselt ja eher so ab der 70., 73., 74., auch mal 75. Spielminute. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, inwieweit der Wechsel von Svensson so wirklich Dortmund geholfen hat, ehrlich gesagt. Der kam ja davor schon in der 73. Minute und vielleicht ist es eine gute Frage an dich, Sascha, denn du warst ja im Stadion. Wie fandest du denn Maxi Bayer als Schienenspieler auf der linken Seite? Weil er wurde ja dann von Svensson ersetzt. Also Julian Brandt wurde ausgewechselt, aber Bayer ist dann auf seine mehr Stammposition gewechselt und Svensson dafür dann auf die linke Seite gekommen. Wie hast du denn Maxi Bayer erlebt in der ersten, sagen wir mal, Stunde oder so des Spiels? Logischerweise hat er den Ball über die Linie gedrückt bei der beim 2:0, aber darüber hinaus, was ist so dein Eindruck von ihm, wenn er als Schienenspieler spielt? Weil die Frage ist das etwas für die Zukunft?
Nein, sehe ich nicht. Ich glaube, dass Maxi Bayer eigentlich so eine hängende Spitze ist, wo er sich deutlich freier bewegen kann. Auf der Schiene muss er natürlich auch nach hinten arbeiten. Es ist nicht so, dass er das nicht kann. Das ist ein fleißiger, ein sehr, sehr emsiger Spieler. Aber ich hatte den Eindruck, dass er manchmal ein bisschen verloren war. Er hat natürlich auch nicht so einen starken linken Fuß, dass er damit nach innen flanken könnte. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, er ist dazu gezwungen, immer nochmal zurückzuspielen. Er ist auch nicht so unendlich schnell, dass er dann an einem Gegenspieler unbedingt vorbeiziehen kann, um dann nochmal so weit nach innen zu gehen, dass er eben mit dem linken Fuß nochmal ablegen kann, dass es keine Flanke ist, sondern ein scharfer, flacher Pass. Dafür ist er, glaube ich, nicht schnell genug dann, wenn er gegen eine Viererkette vor allem auch agieren muss, fehlt dann dahinter vielleicht auch ein bisschen der Raum. Ich hatte das Gefühl, dass er sich schwer getan hat und ich hatte vor allem auch das Gefühl, dass er sich in der Rolle nicht wohl gefühlt hat. Das ist dann ja auch immer so eine Sache und ja, ich finde es gut, dass er Spielzeit bekommen hat, dass er viel gespielt hat in diesem Spiel. Er hat dann auch hinten raus nochmal das Tor von Karim Adeyemi vorbereitet, aber ich sehe da keine Dauerlösung und ich verstehe natürlich auch, Svensson hat zuletzt extrem viel gespielt. Hätte es aber auch für möglich gehalten, Karim Adeyemi vielleicht auf der Position spielen zu lassen. Das hat er in der Vergangenheit schon mal gemacht. Er ist ein extrem schneller Spieler und er kann auch Meter machen. Und ich weiß nicht, ob er, wenn man ihm das sagt, pass mal auf, heute ist deine taktische Vorgabe relativ klar, ob er dann so undiszipliniert ist und da die Flanke komplett offen lässt. Das glaube ich eigentlich nicht.
Kann ich dir auch nicht sagen. Also Adeyemi hat ja heute zum Schluss ja auch auf der Position gespielt, nur auf der anderen Seite. Fand ich auf jeden Fall interessant, hat sich auch die gelbe Karte abgeholt für ein taktisches Foul. Aber kann ich mir schon vorstellen, auch wenn es mir so bei Adeyemi mehr wehtut als bei Bayer, ehrlich gesagt, weil ich schon das Gefühl habe, dass wenn du Adeyemi auf dem Platz hast, dann möchtest du ihn auch schon weiter vorne haben, weil er da effektiver ist, ehrlich gesagt. Aber sagen wir mal, wenn du mit Brandt und Chukwuemeka spielst, dann hast du ja auch schon mal zwei offensive Kreativlinge vorne drin, die ja auch offensiv Räume aufreißen können durch Dribblings oder Pässe. Bei Chukwuemeka mehr durch Dribblings, glaube ich, und bei Brandt eher durch Pässe. Also Brandt ist mir jetzt in den letzten Wochen nicht über großartige Dribblings, ehrlich gesagt, aufgefallen. Vielmehr ist mir aufgefallen bei dem ersten Gegentor, was ist das Gegenteil von Nachsetzen?
Loslassen.
Ja, also, boah, also man kann ja nicht mal mehr Ballwatching sagen. Er ist halt so wie so eine Anime-Serie, so ein leicht dahingezeichneter Hintergrundcharakter. Der sich einfach so B-Roll-mäßig so ein bisschen bewegt, aber auch nicht so wirklich. Ja, ist ein bisschen problematisch, würde ich sagen. Das ist auch, glaube ich, der Hauptkritikpunkt an Julian Brandt. Klar muss Julian Riasson den Ball nicht zweimal in zwei Versuchen komisch vertändeln. Ist auch klar, aber Julian Brandt, ich wünschte, er hätte ein bisschen mehr Energie übrig für defensive Läufe und auch ein bisschen mehr die Awareness, das tatsächlich hilft im Fußball, wenn man den Gegenspieler den Raum wegnimmt. Also allein er muss ja nicht jedes Mal zur Blutgrätsche ansetzen. Es reicht ja einfach schon, wenn man versucht, irgendwie hinter den Ball zu kommen oder zumindest in Nähe des Gegenspielers, dass man irgendwie den, weiß ich nicht, ein bisschen mehr zu anderen Gedanken zwingt, weil sie das Gefühl haben, die sind eingeengt oder so und nicht einfach irgendwo im Halbraum rumstehen und schauen, was die Mitspieler machen. Meistens geht's gut, aber wenn es nicht gut geht, dann wirst du halt in der schwarz-gelben Runde dafür kritisiert, sagen wir es mal so.
Ja, natürlich und das auch völlig zu Recht und es ist halt so, heute hat Villarreal am Anfang, finde ich, sehr gut gepresst, ja, also Borussia Dortmund hatte Schwierigkeiten dann auch Zweikämpfe zu gewinnen oder zweite Bälle dann auch teilweise zu gewinnen. Diese Szene, die du jetzt beschrieben hast aus dem Stuttgart-Spiel von Julian Brandt, also ich bin normalerweise im Stadion eher ruhig, ich singe jetzt auch nicht 90 Minuten mit, aber bin schon aktiv, sagen wir mal, aber am Samstag hatte ich echt die Schnauze voll. Also das war in einzelnen Bereichen war das, ich will nicht sagen, Arbeitsverweigerung, so weit möchte ich ja gar nicht gehen, ja, aber diese Szene, die du jetzt beschrieben hast, die war so ein bisschen symptomatisch und es war echt, also es war eine schlechte Leistung, dass da ein 3-3 draus geworden ist und man sogar eigentlich in der Nachspielzeit geführt hat. Das kannst du ja eigentlich mit dem Verlauf des Spiels, dem reinen Verlauf, gar nicht im Ansatz erklären. Es war natürlich dann hinten raus ein spektakuläres Fußballspiel und dann sagen alle, ja, danke schön, wir haben endlich wieder ein geiles Fußballspiel gesehen. 6 Tore, was wollt ihr eigentlich? Besser als ein 0-0. Aber es hat halt aufgezeigt, dass Borussia Dortmund einige Defizite hat. Und jetzt gibt es halt 2 Spiele gegen Bayer Leverkusen. Wenn man jetzt weiß, dass Bayer Leverkusen bei fucking Man City gewonnen hat, wo der BVB mit 4-1 verloren hat, ja, dann weißt du, mit welcher Form die in diese beiden Spiele jetzt gehen. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Hinblick auf die mögliche Qualifikation für die Champions League für die neue Saison und einmal ein K.O.-Spiel im DFB-Pokal. Und da frage ich mich schon mit dem, was ich heute in den ersten 55 Minuten gesehen habe und mit dem, was ich am Samstag gegen den VfB Stuttgart gesehen habe, in 2 Heimspielen, wie das am Samstag in Leverkusen funktionieren soll. Und lass uns direkt hier weitergehen zum Spiel gegen Villarreal, ja? Weil Ich habe es ja gerade gesagt, die ersten 55 Minuten, boah, schwierig. War schwierig anzusehen im Stadion, finde ich. Du hast es am Bildschirm gesehen, da hat man immer ein ganz anderes Gefühl. Wir haben vor der Aufzeichnung kurz gequatscht und hast du gesagt, so schlecht war es doch gar nicht.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man konnte es sich reinziehen. So. Ich lag sehr gemütlich auf der Couch mit meinem Hund auf dem Schoß und habe mir das Spiel angeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet als genau dieses Spiel. Villarreal ist Platz 3 in La Liga. Villarreal war Platz 32, glaube ich, in der Champions League. Correct me if I'm wrong. Und man hat auch gesehen, dass warum sie in der Champions League nicht so gut dastehen, finde ich. Und zwar kann man es ganz gut zusammenfassen. Sie sind eine gut gecoachte Mannschaft mit guter taktischer Disziplin. Sie können den Ball auch gut laufen lassen. Also man hat in deren Ballbesitzphasen wirklich gesehen, dass sie gut spielen. Ich finde, mit Buchanan hatten sie auch jemanden, der gegen von deren aus gesehen linken Seite auch ein paar gute Durchbrüche hatten. Sie hatten auch ein paar gute Pässe in den Strafraum. Und wenn jemand da gewesen wäre, um das zu vollenden, dann hätte vielleicht das Spiel auch in eine etwas andere Richtung kippen können. Aber man hat gleichzeitig auch gesehen, dass denen einfach die Durchschlagskraft fehlt und dass einfach die individuelle Klasse einfach nicht auf vollem Champions-League-Niveau da ist. Also ich sage mal so, als Foundation und Grundgerüst ist es, was Villarreal macht, eigentlich ganz gut anzusehen, aber am Ende kommt da einfach nicht so viel bei rum. Weil, wie gesagt, für so einen richtigen Auftritt in der Champions League fehlt dir jemand, der auch mal aus ein bisschen weniger viel macht. Also so ein Dennis Undorf zum Beispiel, das haben wir ja gerade jetzt nicht so wirklich angemerkt, aber deren Tore waren ja alle zu ziemlich auf Weltklasse-Niveau, die man jetzt auch nicht so alltäglich macht, sagen wir es mal so. Von daher, so viel dazu und Borussia Dortmund fand ich eigentlich, also war nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht überragend. Also ich glaube, vielleicht ist es auch nur meine Einschätzung und auch so ein bisschen grading on a curve, wie man hier in Amerika sagt, dass man das einfach so ein bisschen wenn man das zu den Leistungen von Stuttgart, Hamburg, Augsburg vergleicht, finde ich, dass Dortmund schon besser gespielt hat, aber jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh, das ist aber richtig geiler Fußball, da zahle ich jetzt gerne, sagen wir mal, 150 Euro für und setze mich jetzt irgendwie auf die Westtribüne unbedingt. Also Südtribüne kann ich mir für, weiß ich nicht, 20 Euro sehr gut geben, aber es ist jetzt nicht die Creme de la Creme des Fußballs gerade, die der BVB auf den Platz bringt. Aber was mir gut gefallen hat, war tatsächlich die Dreierkette. Also ich finde, dass mit Anselmino hast du eine relativ schöne Spielstärke und ich finde, dass Dortmund es gut geschafft hat, den Ball zumindest im eigenen Spielaufbau auf die nächste Linie zu bringen. Aber was mir dann halt komplett gefehlt hat, und das ist so ein bisschen die Frage an dich, wie du es im Stadion gesehen hast, was mir wirklich gefehlt hat, ist, dass Felix Metscher einfach sehr viel den Ball einfach nur rumgepasst hat, so ein bisschen Julian Weigel-mäßig, ohne Dinge zu erzwingen. Also wenn wir gleich über das dritte Tor von Dortmund sprechen und die Aktion von Felix Metscher, das ist, was ich von ihm regelmäßig sehen will. Und in der ersten Halbzeit hatte ich so das Gefühl, er hat so ein bisschen mit den Händen in den Hosentaschen gespielt und einfach mal das Spiel so ein bisschen an sich vorbeilaufen sehen. Ich finde, das merkt man dann direkt, weil weder Sabitzer noch irgendjemand um die beiden herum oder ein Brand war wirklich da, jetzt Räume zu erzwingen, so sich den Ball zu schnappen und mal vorn zu gehen. Also ich hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit lief die meiste Offensive tatsächlich über Jan Koudt und der wurde dann halt meistens gestoppt. Also das war so ein bisschen meine Einschätzung, dass es jetzt nicht so hochspannend war, dass du das Gefühl hattest, oh, jetzt passiert aber gleich bestimmt ein Tor. Also ich hatte das Gefühl, dass keine Mannschaft so wirklich groß Druck aufgebaut hat. Ist das dein Eindruck auch?
Ja, also es kam dann auch ein bisschen mehr Pfeffer rein am Ende noch, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, als Kane Chakoumeka eingewechselt wurde und als Fabio Silva eingewechselt wurde. Da war auch mehr Tiefe. Wenn du diese Kombination Metscher, Sabitzer, Brandt hast, dann kriegst du von Brandt als dem höchsten Spieler in diesem System, kriegst du nicht diese Tiefe, die du bei Chakoumeka kriegst, weil der halt ins Dribbling geht und weil der Tempo hat und weil der auch, ja, relativ ansatzlos Tempo hat. Julian Brandt hat insgesamt relativ wenig Tempo. Das ist ein ganz anderer Spielertyp. Und ich will damit nicht sagen, es ist ein schlechterer Spieler. Aber es ist ein ganz anderer Spielertyp. Und ich hatte auch das Gefühl, genauso wie du, Metscher nimmt zwar am Spiel teil, aber es geht immer nur von Seite zu Seite und die Tiefe fehlt halt komplett. Und wenn du dann so einen Gegner hast, der relativ nah am Mann steht, der versucht dann auch aggressiv und bissig in den Zweikämpfen zu sein, damit der BVB gar nicht weitere Stationen finden kann, dann fehlt halt so ein Spieler wie Kane Chukwuemeka, der ja eigentlich in einer ganz guten Verfassung ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass der eigentlich von Anfang an spielt. Ich glaube, dann hätte es einiges leichter gemacht. Übrigens, wenn wir mal auf die Tabelle schauen, also Borussia Dortmund ist, es stehen natürlich jetzt dann noch am Mittwochabend etliche Spiele an, ja. Immerhin aber auch Vierter. Also das ist absolut in Ordnung. Allerdings, und das sei auch dazu erwähnt, hat man gegen Villarreal gespielt, jetzt auf 34 von 36. Gegen Bodo Glimt spielt man noch, die stehen auf 31. Kopenhagen, gegen die hat man gespielt, stehen auf 33. Und Bilbao steht auf 28. Also man hat, glaube ich, eine relativ gute Auslosung erwischt insgesamt.
Wo steht denn Juventus
hat man schon gespielt. Ja, Juventus, muss ich mal gucken. Juventus ist 21. Mit einer ausgeglichenen Tordifferenz. Also man musste bislang nicht gegen die Creme de la Creme des europäischen Fußballs ran, abgesehen von Manchester City. Ja, und dass die nicht unschlagbar sind, haben wir ja heute auch mitbekommen. Also die Gegner, die man jetzt hat, wenn man einen Heimsieg einfährt gegen diese Mannschaft aus Norwegen, die, glaube ich, auswärts nochmal ganz anders auftritt als zu Hause, dann sollte man auf jeden Fall mal ganz easy in den Playoffs sein. Dann hat man ein Ziel ja erreicht. Und wenn man es dann vielleicht noch schafft, am letzten Spieltag Inter zu schlagen, die jetzt mit einem Spiel weniger sogar schon 2 Punkte mehr haben als Borussia Dortmund, dann eventuell schon qualifiziert sind, dann ist es vielleicht sogar möglich, unter die ersten 8 zu kommen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Oder nicht? Also warum sollte Inter, wenn die da schon durch sind, auf Platz 2, 3, 4 stehen? Warum? Das sind halt Italiener, die machen das dann halt auch richtig.
Aber das hat der BVB in der Vergangenheit auch häufig gemacht. Dass wenn die so halb qualifiziert waren, also gut, das ist jetzt ein neues Format, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie dann auch jetzt nicht mehr an die allerletzte Grenze gegangen sind.
Nein, nein, also ich will das auch nicht kritisieren, ne? Sondern ich glaube sogar eher, dass eine italienische Mannschaft sagt, okay, dann machen wir das halt so. Ja, also so würde ich das wahrscheinlich angehen aus Sicht von Inter, wenn ich schon durch bin. Bei denen ist es in der Meisterschaft richtig eng. Die haben jetzt das Derby gegen Milan verloren. Also die müssen echt gucken, dass sie da den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Und sie haben
das ist ja beim BVB ganz anders mit den 30 Punkten Vorsprung, die wir ja haben über.
Ja.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Inter sich wahrscheinlich, also wenn sie sich schon, dann ist es gut für Dortmund, aber ich glaube, dass auch ein Niko Kovac für dieses Spiel etwas mehr rotieren wird als in anderen Spielen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, aber nur, wenn du schon unter den ersten 8 bist.
Ja, nur dann.
Ja, ja, aber das meine ich ja eh. Also, wenn, klar, dann ist es okay. Also dann sage ich nichts. Aber wenn du noch eine realistische Chance hast und Inter ist halt schon qualifiziert, dann würde ich halt schon alles versuchen, dieses Spiel dann nochmal zu gewinnen. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, also don't get me wrong, ne? Also die können ja auch bei Tottenham was holen. Ist ja nicht ausgeschlossen. Also Tottenham ist jetzt auch nicht eine Übermannschaft, sondern die müssen auch gucken, dass sie in der Liga entsprechend Leistung bringen, in der Liga, die stärker ist als die Bundesliga. Von daher, es sieht gut aus in der Champions League. Also auch wenn so eine Situation war wie in Turin, wo sie dann halt blöde Tore kassiert haben, die 2 Punkte mehr, die wären natürlich ganz fantastisch. Ja, dass du bei City verlierst, ist okay. Also wenn wir das mal insgesamt sehen, ist es schon in Ordnung. Wir haben jetzt über diese beiden Spiele gesprochen. Wir werden bei den Hörerfragen sicherlich noch das ein oder andere Thema zu diesen Spielen aufgreifen. Bestimmt auch die Elfmeterschützen, da können wir noch was zu sagen. Da hast du ja eben schon was zu gesagt. Wir können ein bisschen noch über Fabio Silva sprechen, den ich mir vielleicht heute sogar mal in der Startformation gewünscht hätte, unabhängig davon, dass Serhou Guirassy 2 Abstaubertore gemacht hat. Ja. Und wir sprechen jetzt über die Mitgliederversammlung. Und ich möchte direkt sagen, ich werde versuchen, in der nächsten Woche da noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Stefan war natürlich nicht vor Ort, um sich das Ganze zu geben. Also das war eine sehr, sehr, was soll ich sagen, besondere natürlich Mitgliederversammlung, eine teilweise sehr skurrile, eine emotionale, eine, auf der debattiert wurde. Ich selber war 11:30 dann drin, da ging es ja aber noch lange nicht los, erst 12:00. und bin gegangen, ich glaube, kurz nach 20 Uhr. Also ich habe es relativ lange ausgehalten. Finde es natürlich dann amüsant, dass Leute eine Logo-Veränderung beantragen und sind dann nicht vor Ort. Also da muss man sich natürlich auch mal ein bisschen Gedanken machen über die Sinnhaftigkeit. Als du das Ergebnis, das nackte Ergebnis gesehen hast, 59% der Stimmen für Aki Watzke als neuen Präsidenten und zum Vergleich, Lune und Raubal lagen beim letzten Mal über 99%. Was waren da so deine Gedanken?
Also ich glaube, mein Tweet steht hilariously low. Also es ist schon fast lächerlich niedrig. Ja, aber auf der anderen Seite, es überrascht halt irgendwie auch gar nicht, weil ich habe das Gefühl, dass der Tenor allgemein jetzt nicht sehr pro-Watzke-lastig ist. Also ich glaube, dass erstmal sehr viele Leute allgemein die sportliche Situation und Entwicklung des Vereins über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre oder so an Watzke festmachen, im Positiven wie im Negativen. Aber ich glaube, gerade auch im Negativen mittlerweile kann man ja so sagen, es sind halt schon ein paar Jährchen her seit der letzten Meisterschaft. Und ich glaube, Leute haben die Nase so ein bisschen voll davon, dass sich alles immer schön geredet wird. Und ich glaube, also wie gesagt, ich war nicht da und ich habe auch nicht viel Zeit gehabt, bis jetzt mir Podcasts und Videos und die Reden anzuschauen. Deswegen take everything with a pinch of salt. Aber es ist auf jeden Fall so mein Eindruck, so bigger picture, dass man sehr im eigenen Saft schwimmt bei Borussia Dortmund. Dass das so ein bisschen die Quittung dafür ist. Aber das ist halt auch nur der eine Teil davon. Der andere Teil ist, glaube ich, auch so mehr in die Richtung, wie diese ganze Chose jetzt gelaufen ist, dass Dr. Reinhold Luno gesagt hat, er möchte doch kandidieren, obwohl er erstmal gesagt nicht kandidiert, und wie es dann dazu gekommen ist, dass er dann am Ende doch nicht kandidiert. Also es liegt einfach sehr viel im Argen. So, und ich habe das Gefühl, dass sehr wenig Transparenz an den Tag gelegt wird von Borussia Dortmund, wie genau diese ganzen Entscheidungen, wie die Gremien gefüllt werden und die ganzen Kandidaturen wie das alles zusammengekommen ist. Also es fühlt sich sehr chaotisch an und ich habe fast Bedenken, allein so der Vibe-Check an sich, es hat so ein bisschen das Gefühl wie Köln vor dem Abstieg und Schalke vor dem Abstieg. Ich würde nicht sagen, dass es so schlimm ist, aber ich habe das Gefühl, dass bei diesem Verein im Besonderen der Niedergang immer mit einer chaotischen Mitgliederversammlung angefangen hat. Vielleicht liege ich da auch so ein bisschen falsch, aber es hat sich alles sehr unstimmig angefühlt. Aber ich war nicht da. Ich habe mir die 12 Stunden lang nicht gegeben. Ich weiß auch noch nicht genau, was wortwörtlich gesagt wurde von Herrn Watzke oder Herrn Ricken oder wer auch immer alles andere gesprochen hat. Was mich jetzt wirklich interessiert, also von den, sag ich mal, Erzählungen, die ich jetzt von der Mitgliederversammlung gehört habe, es wird auch immer sehr viel angebracht, dass Leute gute Kritik angebracht haben, und das würde ich mir auch ganz gerne mal anhören. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Livestream oder sowas, was man sich im Real Life angucken kann, ob man sich das geben kann, aber das würde mich mal wirklich interessieren, welche, sag ich mal, konstruktive Kritik an verschiedensten Punkten denn so angebracht wurde, weil ich glaube, was Watzke und andere Verantwortliche gesagt haben, ist wahrscheinlich ähnlich dem, was sie auf anderen Mitgliederversammlungen auch gesagt haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich selbst gelobt haben für die XC Champions League Qualifikation etc. Und dass man ja nur knapp an Champions League und Meisterschaften vorbeigerasselt ist etc. Aber Sascha, da ich ja jemanden hier sitzen habe, der ein bisschen mehr weiß als ich, würde ich das Blatt jetzt auch einfach mal gerne drehen. Wie gesagt, also für Watzke, die Überschriften haben wir alle gesehen, Schmach, Denkzettel etc. Ich glaube, die sind alle angebracht. Aber wie hast du es denn wahrgenommen?
Also, was mir aufgefallen ist, man hatte vor Ort gefühlt ja zwei Lager. Das hat sich auch darin gezeigt, dass wenn nur online, also nee, nur online ist nicht richtig, wenn nur vor Ort abgestimmt worden wäre, hätte Aki Watzke im ersten Wahlgang nicht das Amt des Präsidenten übernommen. Vor Ort waren unter 50% pro Aki Watzke als Präsident. Also kann man sagen, dass die Hybridveranstaltung ihn, was das angeht, gerettet hat, weil das wäre natürlich dann schon
Was war denn die Prozentzahl des Online-Votings? Weißt du das?
Oh, das habe ich gerade auswendig nicht im Kopf. Am Ende waren es ja, wie gesagt, 59% und vor Ort waren es, glaube ich, so 50 Stimmen. Also das war wirklich eine enge Nummer. Es gab auch einige Enthaltungen tatsächlich, aber es war ein enges Höschen. Ja, und das ist schon äußerst bemerkenswert, weil du hast es ja gerade gesagt, und wir wissen es ja auch, Aki Watzke war jetzt sehr, sehr lange, über 2 Jahrzehnte, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat unbestritten in vielen Bereichen sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Da gibt es auch nichts wegzudiskutieren. Und ich glaube, dass im Sport generell Geschäftsführer nicht immer dafür verantwortlich gemacht werden können, wie die Mannschaft auf dem Platz performt oder eben nicht. Sie können das Gerüst stellen, aber sie machen nicht die Trainingsarbeit. Und ich glaube, wir überschätzen, wie viel oder wie oft die mit den Spielern sprechen. Weil wenn man glaubt, dass Aki Watzke ständig bei irgendeinem Spieler saß und mit dem darüber diskutiert hat, das ist nicht so. Ja, der hat ja auch noch andere Ämter und ist hier unterwegs und da unterwegs. Also es ist nicht so, dass der ständig irgendwie bei einem Spieler saß, wenn der Spieler nicht Leistung gebracht hat und dann sitzt da der Geschäftsführer. Dafür gibt es mittlerweile andere Leute in der Vergangenheit, Michael Zorc, mittlerweile Lars Ricken, Sebastian Kehl und so weiter. Das ist dann die Aufgabe dieser Leute. Natürlich ist Aki Watzke dann dafür verantwortlich, wer in diesen Positionen ist und was du eben angedeutet hast, dieses im eigenen Saft schwimmen. Da hat ja dann ein Mitglied hat gesagt, der Stallgeruch, der stinkt mittlerweile gewaltig zum Himmel. Und deswegen möchte ich die Frage quasi an dich zurückgeben, weil du bist ja der Gast hier. Also
Gast, nicht Experte, möchte gefragt. Ich jetzt einmal ganz klar betonen. Heute,
also ja, natürlich Experte.
Bis zum Expertentum geht es bei mir leider nicht mehr. Da bin ich einfach zu weit weg mittlerweile.
Nein, aber glaubst du, wenn zum Beispiel, ich sag das mal so, nicht Lars Ricken jetzt im Amt wäre und man hätte gesagt, okay, Krösche für Kehl,
ja,
dann wäre das alles ganz anders, dann wäre die Wahrnehmung der Leute ganz anders, weil dann hätte Watzke ja Leute von extern geholt, in dem Fall einen Markus Krösche und dann vielleicht noch einen anderen für einen zweiten Posten. Glaubst du, dass dann die Wahrnehmung von Aki Watzke und diesem im eigenen Saft schwimmen eine ganz, ganz andere wäre?
Ich denke, ja, also zu einem gewissen Teil, denn es gibt ja auch noch Punkte, Streitpunkte, wie man auch immer sagen will, die ja jetzt nichts mit der sportlichen Entwicklung zu tun hat. Da geht es ja auch um Sponsoren wie Rheinmetall etc. Da gibt es ja noch genügend Beispiele. Aber ich denke schon, wenn Borussia Dortmund jetzt in den letzten Jahren nicht Lars Ricken verpflichtet hätte für quasi den Watzke-Nachfolger, sondern wenn da jemand anderes sitzen würde, sagen wir mal, Krösche wäre jetzt in der Ricken-Funktion oder so. Oder statt Nuri Sahin, dass man einen anderen Trainer gefunden hätte. Ich glaube, oder auch Terzic, ich glaube, das sind einfach diese Aneinanderreihung an Entscheidungen, wo man das Gefühl hat, so, das war jetzt vielleicht nicht die Entscheidung, die nur on merit gefallen ist, sondern dass man schon auch sehr auf die eigenen, ja, ich weiß nicht, ob man Klüngel sagen will, aber schon auch auf eigene Leute gesetzt hat. Ja, doch, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass Leute eine etwas andere Sicht auf die Dinge hätten, wenn die Leute nicht Ricken, Kehl, Sahin etc. gehießen hätten oder heißen.
Du hast jetzt von Klüngel gesprochen und ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen, jetzt mal angenommen, ja, jetzt hat mich jemand gefragt, es gibt ja keinen Männerhandball bei Borussia Dortmund, das wäre doch was für dich, hat er geschrieben, ja. Da habe ich gesagt, ja, gibt schon eine tolle Frauenhandballmannschaft bei Borussia Dortmund, also da müssen wir erstmal gucken, dass die regelmäßig deutscher Meister wird, da haben wir genug zu tun. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte eine Herrenabteilung gründen, was mache ich dann? Dann hole ich ja Leute, die platziere ich um mich herum, denen ich vertraue. So kann man das ja auch interpretieren, wenn man das positiv interpretieren möchte. Er nimmt Ricken, weil er vertraut Ricken.
Ich meine, Ricken ist ja auch schon Ewigkeiten im Verein. So, also und Ricken hat ja
aber Kehl ja jetzt auch, er war viele Jahre Spieler und Kapitän von Borussia Dortmund und so weiter. Aber lass mich den Gedanken gerne noch ausführen, weil man muss das immer sehr differenziert betrachten. ich denke, Leute reinzuholen, denen man vertraut, ist sehr nachvollziehbar und auch richtig. Ich finde, es schadet generell nie, wenn du mal jemanden von extern holst. Wir haben zuletzt auch hier in der schwarz-gelben Runde darüber diskutiert, dass bei der gleichen Art Fußball jetzt in diesen ersten Wochen der Saison die Kritik an Edin Terzic und Nuri Sahin wahrscheinlich viel, viel größer gewesen wäre als jetzt an Niko Kovac. Weil er eben von außen gekommen ist und dadurch ganz anders wahrgenommen wird. Eben nicht als derjenige, der den Job bekommen hat, nicht, wie du gesagt hast, nicht on merit, also nicht verdientermaßen, weil er es sich erarbeitet hat, sondern weil da halt gewisse Verbindungen herrschen. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, das ist das, was die Leute, kann ich mir vorstellen, dann auch ein bisschen geärgert hat. Und wir werden dann jetzt auch in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, dann auch noch über die Rede von Lars Ricken sprechen. Wir werden auch noch darüber sprechen, wie das gewirkt hat. Wie hat das denn auf dich gewirkt mit diesem, ja, ich will nicht sagen Rosenkrieg zwischen Aki Watzke und Reinhold Luno, ist dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und auch natürlich dann der Situation mit Jakob Scholz, der Vorsitzender der Fan- und Förderabteilung war, aus der Distanz, aus einigen tausend Kilometer Entfernung. Wie hast du das dann da wahrgenommen? Weil hier könnte man ja dann immer denken, okay, wir bewegen uns sehr in dieser schwarz-gelben Blase. Das ganze Umfeld, mit dem man zu tun hat, viele Freunde sind Fans von Borussia Dortmund und diskutieren dann immer sehr heftig darüber. Aber wie hast du das wahrgenommen aus der Distanz, wo du viele Dinge gelesen hast, sicherlich auch mit dem einen oder anderen von hier Kontakt hattest, um darüber zu diskutieren, aber vor allem natürlich viel gelesen. Wie hat das auf dich gewirkt?
Also ich bin ehrlich, am aufschlussreichsten fand ich fast deine Sendung mit Clemens. Die habe ich mir fast ganzheitlich auf dem Laufband angehört im Fitnessstudio und ich fand so die Insights, die Clemens gegeben hat, tatsächlich sehr, sehr interessant. Also erstmal muss ich sagen, dass es mich sehr, sagen wir mal, irritiert hat, dass sehr viel, wie kann man das sagen, medial lanciert wurde, so von den einzelnen Parteien, dass sehr viel übereinander gesprochen wurde im öffentlichen Raum. Also man hat ja auch von Carsten Kramer so ein paar Sätze gelesen oder gehört über Aktionen anscheinend, die quote-unquote gar nicht gehen. Also es wurde ja, also ich weiß nicht, ob es ausfallend wurde, aber sage ich mal, die Kritik, die aneinander in der Öffentlichkeit gegeben wurde, war ja schon relativ hart. Also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und ja, also ich persönlich bin ein großer Fan von Demokratie und ich finde auch, dass man ein bisschen Wahlkampf betreiben darf, auch in solchen Aktionen. Und ich finde auch, dass die Satzung, dass am Ende quasi nur ein Kandidat vorgeschlagen werden darf und der dann gewählt wird oder eben nicht gewählt wird in 3, 4, 8 Runden und dann gegebenenfalls, wenn er nicht gewählt wird, dass man dann erst wieder jemand anderen aufstellt, finde ich alles ein bisschen fragwürdig aus demokratischer Sicht. Und ich finde auch, dass es durchaus befruchtend ist, wenn man mehrere Standpunkte hat, die vertreten werden und die dann auch öffentlich debattiert werden. Von daher fand ich das auf der einen Seite, du hast Rosenkrieg gesagt, ein bisschen nervig, wie kindisch und patzig es geworden ist, so wie die Wortwahl so allgemein war. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass es auch zu Debatten geführt hat, ehrlich gesagt. Und ich meine, es ging ja auch sehr viel um den Rheinmetall-Deal am Ende. Und ich finde, dass die Werte, die Borussia Dortmund für die Borussia Dortmund einstellen soll, und das ist logischerweise immer eine sehr persönliche Meinung, denn am Ende geht es ja auch sehr, also die Werte des Vereins sind am Ende die Werte der Masse der Mitglieder und es ist nie hundertprozentig kongruent. Aber meine persönliche Meinung ist, dass es nicht unbedingt ein Sponsor sein muss, den man an seiner Seite haben sollte. So, ich finde nicht, dass wir Kriegs, gerät und am Ende ist es ja so, da sitzen Leute, die denken darüber nach, wie kann ich am effektivsten andere Leute ermorden oder halt auch verteidigen. Ist ja jetzt auch egal, aber wie gesagt, ich finde, das sind keine Themen, mit denen ich mich befassen möchte, wenn ich Fußball gucke. Ist logischerweise auch ein bisschen naiv, aber so ist es halt am Ende des Tages, ist es meine persönliche Meinung, dass Rheinmetall nicht unbedingt zu den Werten von Borussia Dortmund passt als Sponsor. Deswegen fand ich es auch gut, dass Dr. Reinhold Luno und andere sich dafür eingesetzt haben, dass so ein Deal nicht über die Bühne geht. Punkt, full stop.
Mhm. Es gab übrigens da, glaube ich, von David Zabel eine Wortmeldung, beziehungsweise er hat da ein bisschen was gesagt und war auch sehr, sehr direkt und auch mutig, glaube ich. Da ging es dann unter anderem auch um das Thema Rassismus, aber er hat auch generell gesagt, der Fußball war, ist und wird immer hochpolitisch bleiben.
Ja.
Ja, aber das ist ja auch im Prinzip kaum zu verhindern. Mal positiv, mal negativ. Ich bin immer der Meinung, ey, Sport sollte Sport sein. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung, weil ich mich mit diesen ganzen, und jetzt ist das Wort in dem Zusammenhang mit Rheinmetall natürlich ein bisschen blöd, so Nebenkriegsschauplätze gefallen mir halt einfach nicht. Ja. So, ich möchte ins Stadion gehen und Fußball sehen. Ich möchte mit Freunden in die Kneipe gehen und Fußball sehen. Ich möchte mit meinen Leuten vielleicht bei mir zu Hause sitzen und Fußball sehen. Ich möchte, wenn ich essen gehe und mich mit denen treffe, darüber diskutieren können, was auf dem Platz war. Das ist für mich relativ wichtig. Abschließend zu dem Thema, weil natürlich überziehen wir, ja. Ja. Aber abschließend zu diesem Thema, was glaubst du, muss passieren, damit Aki Watzke einen Großteil der Borussinnen und Borussen wieder auf seine Seite ziehen kann. Denn er ist jetzt in einem anderen Amt, als er das in den vergangenen 20 Jahren gewesen ist.
Puh, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage ganz genau beantworten kann. Also, ich fühle mich nicht in der Position, wo ich jetzt groß die Vorgabe machen kann, was muss Aki Watzke jetzt besonders machen, damit es jetzt in ruhigere Gewässer geht. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass es schon mal sehr helfen würde, wenn es dem BVB sportlich besser gehen würde. Komischerweise, aber ich glaube einfach, die großen Rufe, die ich jetzt so gesehen und gelesen habe, es ging ja sehr viel um Demokratie, also wie kann ich, oder Mitspracherecht der Mitglieder, ich glaube, das war ein sehr großes Thema und auch einfach Transparenz in Besetzung der Position der Gremien und so weiter. Und ich glaube, wenn da bestimmte Sachen eingeleitet werden, das könnte schon helfen. Ich glaube, es ging auch, und da bist du, glaube ich, besser informiert als ich, aber zum Beispiel der Bau von einer neuen Turnhalle für die Handballmannschaften. Ich glaube einfach.
Ja, ich hoffe, es wird mehr als eine Turnhalle. Ja. Das wäre ganz nett.
Ja. Multifunktionshalle. Also ich persönlich, ja, ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn der Ballspielverein ja auch ein Basketballspielverein wäre. Also wenn man noch eine Bundesligamannschaft irgendwie hätte in der BBL, wenn man da noch vertreten wäre. Also ich denke auch ganz gerne groß. Männer und Frauen meinetwegen gerne. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große BVB-Visionär hier, aber ja, ich glaube, so, also Fanhaus und so weiter, aber auch einfach, sag ich mal, wenn es wieder zu, sag ich mal, sexuellen Übergriffen kommt oder so, war ja auch ein Thema, dass einfach in Zukunft solche Dinge besser geregelt werden. So. Was man aber auch schon mal sagen kann, so allgemeines Festhalten, jetzt irgendwie viel von, weiß ich nicht, Zwist und so weiter gesprochen. Ich finde, dass Borussia Dortmund auch in sehr vielen Dingen einfach sehr viele gute Arbeit leistet. Ich glaube, der Kampf gegen den Rassismus, den Dortmund führt und der auch sehr wichtig ist, denn Alter, gerade Dortmund-Dorsfeld ist ja immer noch sehr berüchtigt, gerade im ganzen Ruhrgebiet quasi als Nazi-Kiez, dass man diese Strömung, dass man da sehr stark gegenwirkt. Und von daher sollte man das auch nochmal positiv herausheben, dass da auch sehr viel gute Arbeit geleistet wird. Du hast nämlich gerade gesagt, für dich wäre es am besten, wenn du einfach nur gut Fußball gucken möchtest. Du hast dich gerade schon darüber echauffiert am Anfang der Sendung, dass zu viele Touristen auf der Südtribüne sind. Ja, klar, aber es wäre schlimmer, wenn dann noch viel mehr, ich sag's jetzt einfach mal, Nazis stehen würden. So. Und deswegen kann der Fußball nie unpolitisch sein, weil das Leute sind, die ich nicht auf der Südtribüne haben möchte, weil dann wird es schwer mit dem einfach nur Fußball gucken.
Ja, auch nicht auf West-, Ost- und Nord-Tribüne,
ja, ne? Logisch. Ja. So, generell aus dem Stadion. So, kein Bier und auch kein Sitzplatz oder Stehplatz für Rassisten. So. Ist ganz klar und deswegen, finde ich, was für mich wichtig ist, dass solche Arbeit auch einfach fortgesetzt wird und von mir aus intensiviert, verbessert, etc. Aber wie würdest du die Frage denn beantworten?
Ich glaube, dass viele sich wünschen würden, dass Aki Watzke das, was er angekündigt hat, auch im Vorfeld. Also ich war zum Beispiel bei der Jahreshauptversammlung der Handballabteilung, da hat er davon gesprochen, dass er das sehr professionalisieren möchte, dass er zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen möchte und dass man sich da bei ihm auch darauf verlassen kann. Das kann er natürlich, absolut, dass er diesen Worten auch Taten folgen lässt. Und ich glaube, dass die Leute sich wünschen, dass er ein Präsident für den Gesamtverein Borussia Dortmund ist und nicht nur ein Präsident für die Profifußballabteilung von Borussia Dortmund. Ich glaube, Aki Watzke wird nicht in der Lage sein, als Präsident dafür zu sorgen und jeder andere im Übrigen auch nicht, dass wir auf einmal eine Durchlässigkeit von der Jugend in den Profifußball haben, dass wir jedes Jahr 3 Mario Götzes rausbringen. Das ist einfach utopisch und unrealistisch, haben wir hier auch schon oft genug besprochen.
Aber das sollten wir vielleicht nochmal anbringen, ja. Wenn du sagst, im eigenen Saft schwimmen. Also wir haben ja mit Thomas Broich jemanden verpflichtet, von dem ich sehr viel halte und ich glaube, der sehr viel gute Arbeit macht. Gerade auf dieser Position, wenn du über die Durchlässigkeit sprichst, logischerweise wird das jetzt erstmal ein paar Jährchen dauern, um zu sehen, welche Erfolge daraus kommen. Unsere U19 hat ja ein paar wirklich gute Talente, wo man hofft, dass die sich auch bei Dortmund in den Profis etablieren können. Aber das sollte man auch vielleicht mal erwähnen, dass es ja nicht nur im eigenen Saft ist, sondern dass man da ja externe Kompetenz auf jeden Fall auch dazugeholt hat.
Ja, absolut. Und jeder spricht in höchsten Tönen über Thomas Broich und er hat mit Hirschnagel ja auch einen Trainer dazu geholt. Das war sein Call, zu sagen, okay, das ist jetzt mein Trainer für die U19. Ich möchte, dass der diese Mannschaft trainiert. Ich glaube, dass das natürlich auch dann nochmal wichtig ist, dass man diesen Leuten, die man hat, auch in den einzelnen Abteilungen, Tischtennisabteilung macht zum Beispiel anscheinend einen sehr, sehr guten Job, dass man diesen Leuten natürlich auch Vertrauen schenken muss. Weil Aki Watzke wird kein Tischtennisexperte mehr werden. Das soll er auch nicht, darum geht es auch überhaupt nicht. Er muss auch kein Handballexperte mehr werden, aber er muss natürlich dann an den einzelnen Stellen Leute haben, die extrem kompetent sind, die Borussia Dortmund auch leben oder leben lernen, wie zum Beispiel Thomas Broich. Der hat ja vorher nicht Borussia Dortmund gelebt, der hatte mit dem BVB nichts zu tun. Ja, aber ich glaube, er lernt gerade Borussia Dortmund zu leben und identifiziert sich maximal mit seiner Aufgabe. Und ich glaube, dass das ein Kernpunkt ist für das, was Aki Watzke in den nächsten Jahren macht. Er war jetzt einige Male beim Handball, da habe ich ihn gesehen. Beim Tischtennis war ich selber noch nicht, aber da ist er auch gewesen und so weiter. Das empfinde ich als wichtig, dass er da weiter auch präsent ist. Natürlich gibt es auch in den Ämtern, die er ausübt, wichtige Termine. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, es wäre jetzt nicht so gut, wenn er im weiteren Saisonverlauf bei den Handballerinnen nur noch 1-2 Mal vorbeischaut. Ich glaube, das wäre dann ein möglicher Kritikpunkt der Leute und dann wahrscheinlich auch berechtigt zu sagen, hey, warum kommt er denn nicht mehr vorbei? Ich glaube, dass er da gut beraten sein wird. Also damit meine ich, Leute um sich herum hat, die ihm sagen und ihm das auch mit auf den Weg geben, wie wichtig das ist. Und er ist ja ein intelligenter Mensch. Also er ist ja kein Dummkopf, im Gegenteil. Ja, also ich meine, der hat 2 Jahrzehnte lang ein Unternehmen geführt, ein Wirtschaftsunternehmen. Borussia Dortmund ist an der Börse. Es ist also ein Wirtschaftsunternehmen, was hunderte Millionen von Euro umsetzt. Also das machst du nicht, wenn du keine Ahnung davon hast. Ja,
es ist ja sehr nervig, dass wenn man sich auf die Einnahmen, nur auf die Einnahmen schaut, so was der BVB für Gelder generiert, so weltweit, und dann sieht, welcher sportliche Output daraus generiert wird. Das ist ja so ein bisschen die Krux einfach, dass man das Gefühl hat, der BVB underachieved. Es stört mich schon sehr.
Ja, es war natürlich dann eine Aussage auf der Mitgliederversammlung, wo es dann hieß, wir müssen weiter overperformen. Ich sehe nicht unbedingt, dass Borussia Dortmund Fußball, also Profifußball bei den Männern auf dem Rasen überperformt. Das sehe ich eher nicht. Aber da kann man ja auch gerne kontrovers drüber diskutieren.
Naja, wir können es ja mal so sagen. Also allein vom Standort Dortmund her hast du ja strukturelle Nachteile gegenüber Frankfurt, gegenüber Stuttgart, auch gegenüber Hamburg. Würde ich mal einfach mal so sagen. So einfach von der, sag ich mal, Power von lokalen Sponsoren oder sowas, die du anziehen kannst, hast du an anderen Standorten und logischerweise München, wie man sieht, hast du bessere Bedingungen. Von daher, so allgemein, wenn du es so betrachtest, so einfach deutsche Städte, ist Dortmund natürlich am Überperformen. Aber wenn du auf die...
finanziell performen sie auf jeden Fall
über. Ja, aber wenn du auf das Gehalt, auf den Spieleretat und so weiter, auf das Gehaltsetat schaust der letzten 10 Jahre, dann kann man einfach sagen, das ist eine ganz klare Underperformance. Auch wenn es zu einem Champions-League-Finale und so weiter gereicht hat. Nichtsdestotrotz einfach so generell der Punkteschnitt etc. müsste viel, viel höher sein und viel eindeutiger.
Ich finde aber, und das ist jetzt wichtig, wenn es darum geht, was macht Aki Watzke als Präsident? Er ist jetzt Präsident des Gesamtvereins und des e.V.s. Und deswegen ist eigentlich nicht mehr seine Aufgabe, dafür zu sorgen. Und es war auch nie die Aufgabe von Reinhold Luhn und es war auch vorher nie die Aufgabe von Rauball, dafür zu sorgen, dass die Fußballer attraktiven Fußball spielen. Das darf man jetzt nicht vermischen.
Das ist eine ganz andere Aufgabe.
So, und da ist es wichtig, glaube ich, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, zu zeigen, Aki Watzke ist ein Präsident für den Gesamtverein. Und natürlich wäre eine Halle, in der Handball und Tischtennis zum Beispiel gespielt werden kann, ganz hervorragend. Ich bin mir relativ sicher, dass es Unternehmen gibt, die da sehr viel Geld investieren würden, damit es zum Beispiel der XYZ-Dome ist oder weiß der Geier. Sie haben jetzt überlegt, das auf Phoenix West zu machen. Ich finde, und da bleibe ich bei, der ideale Standort ist hinter der Helmut-Körnig-Halle. Dort ist aus meiner Sicht ausreichend Platz. Man braucht keine Halle für 5000 Zuschauer. Weil es werden keine 5000 Zuschauer zum Tischtennis kommen. Es werden auch keine 5000 Zuschauer zum Frauenhandball kommen. Wenn man zum Beispiel im Frauenhandball eine ganz große Nummer aufziehen will, dann kann man 2-4 Mal im Jahr in die Westfalenhalle gehen. Das ist ja dann kein Thema. Sondern es reicht eine Halle mit 2000 Plätzen, ein guter VIP-Bereich und vielleicht ein digitaler Hallenboden. Dann kannst du da noch die Volleyballerinnen vom TV Hürde reinholen, die dringend auch zum Spielen, nicht zum Trainieren, aber dringend auch zum Spielen eine Halle benötigen. Du kannst da vielleicht irgendwas reinholen, so einen sozialen Aspekt, sowas wie Midnight Basketball, irgendwas, ja, was vielleicht die Kids und Jugendlichen ein bisschen von der Straße holt.
Ja, sowas du wie hast Ball also viele on Kings League oder sowas.
Du hast aus meiner Sicht ganz, ganz viele Möglichkeiten, Stefan, mit so einer Halle etwas für diesen Gesamtverein Borussia Dortmund zu tun. Also ein richtiges Leuchtturmprojekt daraus zu machen. Und die Zahlen sind ja nun mal öffentlich. Und ich kann das hier an der Stelle auch gerne erklären. Es waren, glaube ich, 2,042 oder 2,024 Millionen Euro, die für die Handballabteilung ausgegeben wurden im vergangenen Jahr. Wenn du das Doppelte investierst, und so tief bin ich nun mal in der Thematik drin, wenn du das Doppelte investierst, also 4 Millionen Euro, dann spielst du regelmäßig um den Einzug ins Final Four der Champions League im Frauenhandball. Und wenn du 5 Millionen investierst, dann bist du aber ein ganz, ganz ernstzunehmender Titelkandidat. Und das wäre eigentlich vom Image her von Borussia Dortmund eine tolle Geschichte. Und im Frauenfußball steht man auch relativ gut da. Man ist bislang jedes Jahr aufgestiegen. Und wenn ich das sehe, mit welcher Leidenschaft und welchem Engagement Svenja Schlenker auf so einer Mitgliederversammlung spricht, bin ich mir relativ sicher, dass wir in ein paar Jahren eine Mannschaft sehen werden, die auch international spielt. Vielleicht nicht in der Champions League, aber Borussia Dortmund wird da seinen Weg im Frauenfußball auch machen. Und die Tischtennismannschaft, die war Aufsteiger und hat jetzt ein paar tolle Spieler verpflichtet. Also da läuft es auch ziemlich rund. Die blinden Fußballer sind deutscher Meister geworden. Und wenn Hassan da vorne steht, dann leuchten bei allen in der Halle eigentlich die Augen. Weil der das richtig lebt. Und wenn Aki Watzke das hinbekommt, glaube ich, dann werden alle mit ihm als Präsident auch zufrieden sein. Gleichzeitig muss man aber auch von allen Borussinnen und Borussen verlangen oder erwarten können, dass sie seine Aufgabe jetzt trennen von der, die er 20 Jahre lang hatte als Geschäftsführer. Denn wenn die Fußballer jetzt schlecht spielen, ist das nicht mehr das Business von Aki Watzke. Jetzt werden viele sagen, ja, der wird sich aber weiter einmischen, das ist doch ganz klar. Aber de facto, qua Amt, ist es nicht sein Business. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Leute in einiger Zeit die Dinge bewerten werden, die Aki Watzke tut, die er entscheidet, wo er mithilft. Er hat ein unglaublich großes Netzwerk im Wirtschaftsbereich und kann auch sehr, sehr viel tun für den e.V. von Borussia Dortmund. Und natürlich liegt ihm die KGaA mit dem Profifußball extrem am Herzen. Aber die Leute dürfen natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass sich das von heute auf morgen ändert. Also da wird nicht im Sommer 26 eine Halle stehen. Ja? Ich hoffe nur, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, was dann das angeht. Vielleicht dann doch nicht auf Phoenix West, auch wenn das eine charmante Lösung ist. Hey Borussia Dortmund, bau eine Halle hinter der Körnighalle. Geil erreichbar an der Strobelallee, im Herzen der Stadt, nicht irgendwie noch im Süden, ein bisschen weiter weg. Parkplätze, ÖPNV. Du kannst dann ein Handballspiel machen, bevor die Fußballer spielen, so oft es geht. Ja, und dann nimmst du noch ein paar Zuschauer mehr mit. Das ist ja keine Konkurrenz, sondern Borussia Dortmund ist ein großer Verein. Und ja, ich finde jetzt gut, dass es auch die Möglichkeit geben soll, liebe Grüße an die Antragsteller, eine Multimitgliedschaft zu haben bei Borussia Dortmund. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Also, du merkst, ich wollte eigentlich mit dir nur ein paar Minuten über dieses Thema sprechen. Wir haben jetzt schon relativ lang darüber gesprochen. Ich möchte natürlich auch noch zu den Hörerfragen kommen. Nochmal der Hinweis, folgt uns bitte auf den sozialen Kanälen. Also, das bedeutet mir persönlich sehr, sehr gerne unter @sascha_start bei X, Instagram, schwarz-gelbe Runde und bei YouTube abonnieren, liken, weiterschicken und so weiter. Je mehr Leute, desto besser. Immer fleißig kommentieren, immer deutlich machen, was ihr auch vielleicht kritisiert, was ihr nicht so gut findet. Ich lese mir das alles durch und ich freue mich, wenn ich von euch höre. Und falls ihr wollt und Bock habt, unterstützt dieses Format sehr, sehr gerne. Das könnt ihr tun über PayPal, da gibt es einen Link auch in den Shownotes oder bei YouTube oder auf schwarz-gelbe-runde.de. Da findet ihr auch nochmal die Kontodaten, wenn ihr überweisen möchtet. So, jetzt kommen wir zu den Hörerfragen. Da gab es, glaube ich, auch Vorgeplänkelfragen, die ich bislang nicht aufgegriffen habe. Und es tut mir sehr, sehr leid, weil mir war jetzt wichtig, dass wir vor allem den Fokus legen auf die Spiele, die wir gesehen haben. Und ich weiß, dieses Thema Mitgliederversammlung ist auch ein ganz, ganz wichtiges. Kann ich auch nachvollziehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich so schnell diese ganzen passenden Fragen dazu... hier, was haltet ihr von einem Ausschankverbot oder einer strafrechtlichen Verfolgung für den Konsum von Naturradler? Da bist du natürlich in den USA der falsche Mann, weil richtiges Bier gibt's da ja nicht. Ne? Und du wirst gefragt, oder wir werden gefragt, bevorzugt ihr Rawlings oder Wilson bei Baseballhandschuhen? Ich natürlich Rawlings, ist ja klar. Wilson ist doch Tennis, oder nicht?
Oder Basketball.
Da bist du anscheinend nicht im Tier. Oder Basketball, genau. Von daher. Ich fange mal mit folgender Frage an. Was hat Kovac gegen Silva? Ich habe ja gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen über Fabio Silva sprechen. Dann hört man jetzt wieder, der will im Winter wieder weg, weil der nicht spielt. Der hat auch heute nicht so schlecht gespielt. Der hat den Elfmeter verschossen, aber ich finde, er hat echt frischen Wind reingebracht. Und dann sagt Niko Kovac auf der Pressekonferenz allen Ernstes, ja, der kommt aktuell zu kurz. Ja, what the fuck? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass der zu kurz kommt? Also, sorry. Und Serhou Guirassy war jetzt nicht in den letzten Wochen in einer Verfassung, wo man sagen muss, der muss immer spielen. Also, ey, lass den doch wenigstens mal ein Spiel von Anfang an spielen. Du kannst ja in der Kombi auch Silva Guirassy spielen. Geht durchaus auch. Aber anscheinend vertraut er ihm nicht ausreichend.
Ja, du hast deine Frage selber beantwortet.
Ja, thank you very much. Wir brechen an der Stelle ab.
Oder die Hörerfrage vielmehr.
Ja, aber hast du nicht auch den Eindruck, dass es daran liegt? Fehlendes Vertrauen?
Ja, absolut. Also anders kann man es ja nicht erklären, warum Serhou Guirassy, wenn er in richtig schlechter Form ist und sogar auch Verletzungen mit sich rumschleppt, gerade auch vor der Länderspielpause, warum er trotzdem, egal wie schlecht er spielt, immer wieder spielt. Also das kann ja auch nicht der Leistungskultur irgendwie gerecht werden. Von daher, ja, es muss einfach ein Vertrauensverlust sein. Und es sieht momentan auch echt ehrlich nicht gut für Sebastian Kehl aus. So, weil man hat arsch viel Geld für Silva auf den Tisch gelegt, sehr spät. Und wirklich jeden Fußballexperten, mit dem ich gesprochen habe, dem ich folge auf den diversen sozialen Netzwerken, wirklich jeder hat gesagt, dass dieser Transfer nicht der sinnvollste ist. Und ja, momentan, wenn man auf die nackten Zahlen guckt, ich glaube, er hat jetzt vor dem Spiel gegen Villarreal krasse 122 Minuten insgesamt gespielt in dieser Saison. ist einfach zu wenig. Logischerweise kommen dann noch so ein paar andere Geschichten dazu, wie dass er anscheinend eine Verletzung hatte und eine Operation etc. etc. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es ein bisschen fragwürdig. Aber er ist ja auch sehr ähnlich zu anderen Spielertypen wie Maxi Bayer, wie einem Karim Adeyemi. Die kannst du ja auch ähnlich spielen lassen wie Fabio Silva. Aber ja, ich bin bei dir. Momentan fehlt so ein bisschen das Vertrauen und ich habe mich ja mal gefragt, ob Fabio Silva so ein bisschen der Vorgriff auf einen Guirassy-Abgang ist, ob das der Grund ist, warum man so viel Geld dafür bezahlt für ihn bezahlt hat. Ja, schwieriges Thema. Ich stecke bei Niko Kovac auch echt manchmal in Sehnentscheidungen nicht drin und oder kann sie nachvollziehen. Es muss wirklich das Vertrauen sein. Ich weiß nicht, wie der Typ trainiert. Vielleicht ist der im Training richtig schlecht und vielleicht ist es auch einfach die Allüren, die ein gewisser Guirassy mitbringt und vielleicht möchte man eher sicherstellen, dass Guirassy einigermaßen happy ist und spielt ihn halt oder bringt halt mehr als ein Fabio Silva. Vielleicht ist es so einfach zu erklären, aber ganz ehrlich, es ist schon schwer zu sagen, warum ein Spieler, der 25 Millionen plus gekostet hat, so wenig Spielzeit bekommt. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob ernsthaft geprüft wird, ob er in dem nächsten Transferfenster wechseln möchte oder ob das einfach nur lanciert wurde, um ein bisschen Druck auszuüben auf die Verantwortlichen, aber es fällt schon auf.
Ja, ich finde es schade, weil da sind wir uns auch einig im Freundeskreis. Jedes Mal, wenn der reinkommt, macht er eigentlich ganz gut Alarm. Und du hast gerade gesagt, vor dem Spiel gegen Villarreal waren es 122 Einsatzminuten. Dafür hätte man nicht diese Summe ausgeben müssen. Das bringt halt nichts. Gewinnt der BVB irgendwann nochmal gegen eine überdurchschnittliche Mannschaft? Bisher ist das in dieser Saison nicht gelungen. Wir sind bald im Dezember. Grund, keine Spieler mit besonderer individueller Qualität, fußballerischer Ansatz ohne Durchschlagskraft vorne.
Stimmt ja nicht.
Was sagst du dazu?
Das ist ja Quatsch. Also Felix Metscher hat internationales Niveau, sehr aggressiv, wenn er gut spielt, hat das. Karim Adeyemi hat heute sehr gut gezeigt, dass er auf jeden Fall individuell sehr hohe Qualitäten hat, einfach mit seinem ersten Schritt, mit seinem Antritt. Das ist ja, er muss ja gar nicht wirklich dribbeln, er muss ja einfach nur an seinem Gegenspieler vorbeirennen. So. Also das ist ja eine Qualität, die nicht abzusprechen ist, auch auf hohem Niveau. Logischerweise, ich mache denselben Punkt auch sehr häufig, dass individuell Dortmund viele gute Spieler hat, aber nicht genügend gute Spieler. Da bin ich beim Fragesteller, aber ja, ich glaube, es liegt eher so ein bisschen an der Art und Weise, wie Niko Kovac seine Mannschaften aufstellt in diesen Topspielen und wie, sag ich mal, ängstlich es ist. Und ja, ich glaube, die Identität, die sich viele Dortmund-Fans wünschen, ist, dass man einen aggressiven, kompakten, nach vorne denkenden Fußball spielt und andere Top-Mannschaften mehr unter Druck setzt und nicht erst mit einem Low-Block irgendwie kurz vor der Mittelfeldlinie wartet, dass der Gegner den Ball freispielen darf. Das hat ja Stuttgart auch ganz gut gemacht. Ja, Dortmund wird irgendwann auch jemand wieder eine Mannschaft schlagen, die überdurchschnittlich ist, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, schauen jetzt mal, wie es gegen Leverkusen läuft. So optimistisch bin ich gerade auch nicht.
Hier wird nach Julian Brandt gefragt. Wir müssen ein bisschen kompakter werden übrigens, Stefan, damit wir noch ein paar Fragen beantworten können, weil ich möchte wirklich gerne noch einige mit reinnehmen. Kann man mit diesem Julian Brandt, also diesem in Anführungsstrichen, kann man mit diesem Julian Brandt ernsthaft verlängern oder ist er trotz all seinem Engagement zu viel schuldig geblieben und verkörpert mittlerweile auch ein bisschen das Scheitern? Und das kann man eventuell ja auch über Emre Can denken und über Niklas Süle sowieso.
Ja, ich glaube, da kann man auch ein bisschen abstufen, aber ich würde mit ihm nicht verlängern.
Würdest du mit Can verlängern?
Ja, aber für andere Konditionen.
Ja, okay.
Wir brauchen ja einen Elfmeterschießen.
Ich sage tatsächlich, ja, der steht halt nicht immer auf dem Platz, dass diese auslaufenden Verträge eine riesige Chance sind für Borussia Dortmund. Und ich finde, man sollte diese Chance auch nutzen. Und wenn man sagt, na, vielleicht verlängert man nochmal mit ein, zwei dieser Spieler, wirst du nie diesen Wandel haben. Und du wirst dann auch nie dieses Image ablegen von vielleicht mal ein bisschen Phlegma und vielleicht mal ein bisschen übermotiviert bei Brandt oder bei Can. das kannst du tun, indem du mal einen harten Cut machst. Und ich glaube, so hart es dann auch ist für diese beiden Spieler, die sich ja generell nichts haben zu Schulden kommen lassen, darum geht es ja gar nicht, aber die nicht das gebracht haben, was man sich insgesamt von ihnen versprochen hat. Ich weiß, Ersatz finden ist nicht immer ganz so einfach, aber wenn du mal einen harten Cut machen kannst, dann jetzt, weil du die Gelegenheit dazu hast. Ich glaube, auch mit Özcan, der Vertrag müsste auslaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Also es sind einige Verträge, die auslaufen von Spielern, wo ich glaube, dass die Borussia Dortmund auf Sicht nicht mehr so viel bringen werden. Wirken sich die Ergebnisse und der Verlauf der Mitgliederversammlung unmittelbar auf die Spieler und das sportliche Geschehen aus? Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist, weil die Spieler, wenn sie auf den Platz gehen, die juckt es nicht, wie viel Prozent Aki Watzke bei der Wahl bekommen hat.
Nee, glaube ich auch nicht.
Schlotterbeck und Kehl haben nicht abgeschlagen.
Ja.
Das hast du gesehen, obwohl du ja die MV nicht gesehen hast.
Das hat man ja überall gesehen. Das war ja das ist ja viral gegangen. Also ich als zugeschalteter Körpersprachexperte möchte dann auch hier ganz klar und deutlich sagen, dass das schon sehr, sehr schlecht aussah für Sebastian Kehl. Also Nico Schlotterbeck ist ja extra, er hat sich ja extra weggedreht und hat den größeren Bogen gemacht. Also kann man sehr viel reinlesen.
Ja, du bist ja Fachexperte, also Fach und Experte, also Fachmann und nochmal Experte obendrauf, was dieses Thema angeht.
Ja.
Hast du da einen Bachelor of Arts oder wie läuft das?
Master.
Master?
Ja.
Ah, ja, ich bin so blöd, natürlich.
Nee, aber ja, keine Ahnung. Also auf der einen Seite habe ich schon das Gefühl, dass es nicht nichts war, aber auf der anderen Seite, whatever, move on.
Hier wird über zu späte Einwechslungen diskutiert.
Ja,
in Hamburg und auch in Stuttgart. In Stuttgart ist nicht korrekt. Zu Hause gegen Stuttgart. Siehst du das ähnlich, dass Niko Kovacs In-Game-Coaching, wie es so schön heißt, nicht alleroberste Sahne ist?
Ja. Also er macht ja auch häufig vieles richtig. So, also ich hatte das Gefühl, zum Beispiel in Lucien Favre, da war es im In-Game-Coaching viel schwieriger als bei Kovac. Aber ja, ich denke, die Auswechslung, das hatte ich ja vorher schon selber beantwortet quasi, oder die Einwechslung, je nachdem. Gerade wenn man 5 Einwechslungen hat und auch sehr viel Qualität auf der Bank meistens, dann sollte man die auch nutzen.
Hier gibt es übrigens einen Hot-Take. Im Kreuzviertel bekommt man sogar ohne Auto keinen Parkplatz. Ja, ich finde, es gibt genug Parkplätze im Kreuzviertel, nur selten dann einen, wenn man einen braucht. Das ist vielleicht das Problem. Aber generell gibt es Parkplätze im Kreuzviertel. Es wäre so ein schönes Viertel, also es ist ein geiles Viertel, aber es wäre noch geiler ohne Autos übrigens. Und ich bin jetzt hier nicht so super mega öko unterwegs, aber das wäre für das Viertel natürlich schon extrem geil. Tja, was habe ich hier noch? Ich habe eine Handyversicherung. Ich habe jede Woche einen neuen Schadensfall. Jede Woche bekomme ich keine Reaktion von meiner Versicherung. Ich habe gehört, der BVB hat auch Probleme mit gewissen Versicherungen. Ja, also ich verstehe das natürlich schon, auch den Schabernack, der dahinter steckt. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, man kann sich schon aufregen über Borussia Dortmund. So ist es nicht. Ne? Also ich verstehe das auch, dass die Leute sich aufregen. Ich wechsle mal kurz rüber von X zu Instagram. Wow. Ohne Emre mit Schlotti stehen wir hinten meiner Meinung nach besser. Siehst du das auch so?
Also kommt halt auch drauf an, wer da noch so steht. Also ich muss ehrlich sagen, Schlotterbeck in den letzten Wochen hat mir nicht sehr gut gefallen. Also deswegen gegen Stuttgart das eine Unauftor, gerade das letzte, da hat er auch sehr viele Anteile mit dran und sag ich mal, Nichtverteidigung von Phil Foden. Im Basketball nennt man es Drop Coverage, wenn man jemanden frei zum Schuss kommen lässt quasi. Auch nicht gut. Der ein oder andere Stellungsfehler ist schon dabei, momentan bei Schlotterbeck. Also ich habe schon das Gefühl, dass wirklich das Verteidigen an sich vielleicht nicht seine absolute Stärke ist, auch wenn es schon auf einem ordentlichen Niveau ist, aber es gibt definitiv bessere reine Verteidiger, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich schwer zu sagen, weil Emre Can ja auch gerade erst wieder gekommen ist und das muss sich auch alles so ein bisschen finden. Was ich sagen würde gegen Stuttgart, was wirklich gut funktioniert hat und was man heute viel zu wenig gesehen hat, ist, dass mit Emre Can quasi hinten in der Kette Anton und Schlotterbeck jeweils sehr häufig nach vorne geschoben sind mit dem Ball und dadurch durch das Andribbeln und auch Durchdribbeln quasi Räume eröffnet wurden. Ich glaube, es war ja Anton, der vor dem war es das 2-0 die Flanke geschlagen hat, weil er selber mit sehr weit nach vorne gegangen ist. Und ich glaube, wenn man mit einer Dreierkette schon spielt oder drei Innenverteidigern, dann musst du zwingend auch mal für Überzahl sorgen, indem ein oder andere Verteidiger mit nach vorne schiebt. Und von daher, ja, Emre Can kann das eigentlich ganz gut. Also als Anker dann.
Ja, ja. Wann findet Kovac endlich seine Mittelfeldformation oder mangelt es einfach an Qualität? Weil er rotiert schon relativ viel. Also ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, was seine beste Formation ist.
Ja, ich glaube schon, dass er das weiß, aber er rotiert halt viel, weil er so viele Optionen hat. Und Verletzungen halt auch wirklich verhindern möchte. Ich glaube, das hat alles schon einen Plan. Ich habe auch meinen Favoriten, aber ich verstehe, warum er so viel rotiert. Natürlich fehlt dann manchmal ein bisschen der Automatismus und man merkt es auch, aber ich finde es eigentlich an sich gut, dass die Optionen, die da sind, weil es sind ja relativ viele, dass die auch genutzt werden und dass es einigermaßen gleich verteilt wird.
Eben haben wir über Dennis Undaff schon gesprochen. Dazu passt folgende Frage. Fehlt dem BVB so ein Straßenköter? Ich habe übrigens einen zu Hause, steht da in Klammern. Wie Dennis Undaff? Einer, der Prügel austeilt und einsteckt, der kratzt, beißt und auch provoziert. Oder anders, seht er einen Spieler, der diese Attitüde hat bei Borussia Dortmund in der Offensive?
In der Offensive? Gerade, ja, Adeyemi vielleicht, oder? Also der kann auch mal ordentlich Kontra geben.
Aber ist doch kein Dennis Undaff-Typ von der Ausstrahlung alleine schon.
Nein, das nicht. Aber also es gibt ja zum Beispiel ein Foto von dem Spiel gegen Bilbao, wo er sehr im Gesicht des Gegenspielers ist. Also er lässt sich auch nicht alles gefallen, sagen wir es mal so. Und er ist ja auch immer sehr mit seinen Armen und so weiter am Machen und Tun. Also kratzen tut er auf jeden Fall, den Gegenspieler. Ja. So viel kann man, glaube ich, festhalten. Aber ja, sagen wir mal so ein Maxi Bayer ist jetzt nicht so ein richtiger Motherfucker.
Nein. Nein, das stimmt. Aber also einer, der kämpft und rackert, auf jeden Fall. Aber ja, so ein Dennis Undaff wäre ein interessanter Typ. Es muss ja nicht unbedingt Dennis Undaff selbst sein. Aber Niklas Füllkrug hat das auch so ein bisschen ausgestrahlt, auch wenn der fußballerisch sicherlich limitiert war. Aber der hatte diese Attitüde irgendwie so ein bisschen. Ja, und der kam ja auch relativ gut an im Umfeld. Deswegen, oh, wann gibt Klavi sein Debüt in der schwarz-gelben Runde? Ja, den kann ich natürlich auch mal fragen. Aber der arbeitet halt viel unter der Woche. Ne? Also deswegen ist das nicht ganz so einfach. Undaff macht den Julian Schieber nächste Saison in Schwarz-Gelb? Fragezeichen?
Ja, kann passieren. Er hat, glaube ich, eine Ausstiegsklausel.
Ah, ist das so, ja?
Ja, also Gerüchte habe ich...
Würdest du die ziehen, wenn der bezahlbar ist?
Ja.
Warum ist Dennis Undaff für dich, für Borussia Dortmund, ein attraktiver Spieler?
Naja, weil er einfach Weltklasse-Momente hat. Also das macht ihn attraktiv, weil er mit dem Ball am Fuß für besondere Momente sorgen kann und weil er hat auch eine interessante Story, weil er vor langer Zeit ja noch gar nicht wirklich Profifußballer war. Ich denke, die Entwicklung, die er nimmt, sehr schnell nach oben geht und ich glaube, das einzige Bedenken, was ich habe, ist, dass vielleicht Sebastian Hoeneß Spieler besser aussehen lässt, als sie sind. So, das ist vielleicht der einzige Punkt, wo man sagt, okay, beware, vielleicht so ein bisschen Euphorie rausnehmen. Aber ich finde, allgemein sind wir in den letzten Jahren sehr gut mit Stuttgarter Spielern gefahren. Also Guirassy ist eine sehr gute Verpflichtung gewesen. Waldemar Anton spielt auch momentan auf einem sehr stabilen Niveau. Ich glaube, er hat noch keine Minute verpasst oder so, kann das sein?
Kann durchaus sein, ja.
Und ja, also wenn wir einen Silva nicht verpflichtet hätten, und der, sagen wir mal, er geht im Winter und Guirassy verabschiedet sich sonst wohin, dann kann man schon drüber nachdenken, auch in Undaff zu verpflichten.
Hier gibt es jetzt Nachgeplänkel-Alarm anstatt Vorgeplänkel-Alarm. Bier oder Wein für dich?
Wein.
Für mich auch. Buch oder Kindle?
Kindle, tatsächlich.
Oh, bei mir auf jeden Fall Buch. Kotelett oder Tofu?
Kotelett.
Ja. Mit Tofu kann ich gar nichts anfangen. Trikot in die Hose oder Trikot raus?
Trikot raus.
Ja, auf jeden Fall. Stehplatz oder Sitzplatz?
Stehplatz.
Ja. Wenn es nicht immer so eng ist in Block 15, liebe Leute, ja, dann ist es okay. 3-4 Fragen nehme ich noch mit rein. Habt ihr das vermeintliche Rote Erde Sondertrikot gesehen? Was haltet ihr davon? Ja, ich fand es ganz nett. Das ist ja so ein bisschen in so beige, glaube ich. Ja?
Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, deswegen habe ich da keine Meinung zu.
Ah ja, also es gab einen sogenannten Leak.
Mhm.
Aber ob es dann die finale Version ist, werden wir sehen. Live-Podcast beim Griechen deiner Wahl. Ja, dieses Jahr nicht mehr, das kann ich euch sagen. Auch im Januar nicht. Vielleicht so Februar, März um den Dreh, eher März. Ja. Und es muss ja auch genug Leute geben, die da auch hinwollen. Und ich muss das ja auch entsprechend vorbereiten. Und wahrscheinlich würde es dann auch einen kleinen Obolus geben, den ihr entrichten müsstet. Hallo ihr beiden. Laut Ricken haben wir aus den letzten 19 Spielen in der Bundesliga nur eins verloren. Und trotzdem stehen wir hinter der Mannschaft, die größtenteils ihre Stammelf verloren haben und am zweiten Spieltag sogar den Trainer entlassen hat. Ah, okay. Moment. Ach so, ja, damit ist Bayer Leverkusen gemeint.
Ja.
Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Wenn man sich die Hinrunden aus der Vergangenheit anschaut, ist unser aktueller Tabellenplatz, der sich am nächsten Wochenende nochmal verschlechtern kann, ein gewohntes Bild. Ich sehe, wie so viele Fans, keine wirkliche rote Linie bei der Kaderzusammenstellung. Das ist noch eine sehr, sehr lange Frage. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich da den Bogen finde.
Ist es nur eine Frage oder ist es einfach nur ein Statement?
Nee, es ist eine Frage. Wo wollen wir in den nächsten 5 Jahren hin? Wofür steht Borussia Dortmund von der spielerischen Ausrichtung her?
Okay, Sonderpodcast.
Ja, du hast recht. Da kann man einen eigenen Sonderpodcast drauf machen.
Ja, ich weiß nicht, wo Borussia Dortmund hin will. Keine Ahnung. Wir können ja Lars Ricken fragen, aber er wird auch keine vernünftige Antwort geben.
Müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir das zum Thema machen. Ich werde demnächst hier auch, ich sag mal, sehr kompetente Gäste haben. Nicht, dass das heute anders gewesen wäre, lieber Stefan. Ganz im Gegenteil, ja. Hier schreibt auch jemand, ich fand es von Stefan total sympathisch und kollegial, dass er Sascha beim Probelauf bzw. Stimmungstest vor dem Start der schwarz-gelben Runde damals unterstützt hat. Aus meiner Sicht hat er alleine dadurch seinen Anteil daran, dass die schwarz-gelbe Runde entstanden ist und viele Fans nun endlich wieder einen lokalen BVB-Podcast haben. Deswegen nochmal vielen Dank an dich.
Sehr gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an den Verfasser dieser Nachricht. Wir könnten noch einiges diskutieren. Nochmal, es waren viele Hörerfragen. Ich konnte nicht alle mit reinnehmen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Charlie zum Geburtstag. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er heute geworden ist, aber ich denke, er hat eine gute Zeit. Und nochmal vielen Dank an dich. Ich habe gesagt, ja, wir machen so 75 Minuten, jetzt sind es so 90 plus Nachspielzeit geworden. Deine Frau wollte, glaube ich, eben ins Zimmer, ja, aber konnte keiner sehen, weil den Ausschnitt mache ich gleich kleiner. Deswegen hat es keiner mitbekommen. Ich habe es gesehen, sie lurkte so ein bisschen rein. Und
ja, es
dann
wird,
war so Zeit, für
es wird schon
so,
ordentlich
oh.
auf die Uhr geklopft, weil ich muss noch für den großen Thanksgiving, weil der große Thanksgiving-Einkauf ist morgen, aber wir müssen heute auch schon ein paar Dinge kaufen, denn was zum Beispiel sehr wichtig ist, ist das Stuffing und das mache ich immer selber. Und zwar, ich mache einfach Serviettenknödel. Und da müssen die Brötchen und Brote und so weiter für eingekauft werden, damit die trocken genug sind, dass ich die am Donnerstag alle aufschneiden und zu Würfeln mischen kann, etc. etc. Deswegen hochwichtig, dass wir den Wrap hier machen, denn ich muss los.
Alles klar. Also, schwarz-gelbe Runde gibt's natürlich nächste Woche wieder, gar keine Frage. Bundesliga auswärts in Leverkusen, DFB-Pokal am Dienstag, das heißt, die Folge erscheint am Mittwoch. Und ich muss mal schauen, wie intensiv wir da noch über die MV sprechen. Da sind natürlich 2 Spiele gegen eine absolute Top-Mannschaft, die total in Form ist. Stefan, nochmal vielen, vielen Dank. Liebe Grüße in die USA. Ich sage danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.